Herzlich willkommen zu Sackvault FM, einer weiteren Folge, diesmal mit der Numero 0x16, circa die 23. Folge, plus minus, je nachdem. Und wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo.
Heute, wir haben jetzt gedacht, wir müssen unbedingt noch vor der Sommerpause eine Folge raushauen und haben uns ein Thema rausgesucht, was uns eigentlich schon lange unter den Nägeln brennt. Und es ist auch aktuell, geht da auch einiges gerade ab, würde ich mal sagen. Und genau, wir wollen heute mal über DNS, über das Domain Name System und natürlich insbesondere DNS Security sprechen.
Jawohl.
Ja, wir hatten ja in der Vorbesprechung, hatten wir schon gesagt, eigentlich können wir nicht mehr DNS erklären mit, das ist das Telefonbuch des Internets, weil ich glaube, mittlerweile der Generation müssen wir erklären, na, dieses Telefonbuch, das ist so wie DNS, ne, so nur in analog.
Andersrum wird es gut raus heutzutage, ja.
Genau, also wir müssen das, glaube ich, bei DNS müssen wir heute, also Telefonbuch ist einfach schwierig, das so das Telefonbuch als Analogie irgendwie zu nutzen. Ne? Also im Grunde genommen geht es darum, dass das Internet mit IP-Adressen kommuniziert. Das sind diese, je nachdem, IPv4 sind diese 127.0.0.1 Konstrukte. Das sind so IP-Adressen. Das ist ja zwar eine IPv4-Adresse. Und dann gibt es die IPv6-Adressen, die noch deutlich größer sind irgendwie. Und damit arbeitet das Internet. So, wenn wir jetzt hier www.sackvault.fm eingeben, dann ist das quasi die Übersetzung von diesem Domainnamen sackvault.fm zu der IP-Adresse. Weil wir uns das nicht merken können. Wir können uns die IP-Adresse von sackvault.fm nicht merken. Und deswegen brauchen wir da eine Übersetzung von leicht zu merkenden Domainnamen zu IP-Adressen.
Mhm. Ne? Ja. Ich hätte jetzt trotzdem noch im Telefonbuch erklärt, aber nee, ich glaube, das war schon gut. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Aber du hast schon recht.
Was ist DNS? DNS ist eines der ziemlich alten Netzwerkprotokolle, mit dem wir es heute noch zu tun haben. Also es ist mehr als 30 Jahre alt. Es ist standardisiert von der IETF, nicht in einem RFC, nein, in relativ vielen RFCs. RFC 1034 Domain Name Concept and Facilities, RFC 1035 Domain Names Implementation and Specification, RFC 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Reihe an RFCs, die damit verknüpft sind. Und im Grunde genommen, vielleicht kann man es erstmal so weit beschreiben, dass was als allererstes passiert, wenn wir zum Beispiel unseren Webbrowser sackvault.fm eingeben, dann führt der Webbrowser ein syscall aus, und zwar get host by name. Und dann macht der Computer Magic und im Endeffekt kommt dann eine IP-Adresse raus. Und was da im Hintergrund passiert, ist als allererstes, das ist auch abhängig vom Betriebssystem, als allererstes gibt es eine eigene Host-Datei, die auf dem Computer läuft, auf dem erstmal auch Auflösungen drinstehen, wo man erstmal nachgucken kann. Also bevor es erstmal überhaupt an einen Name-Server, an einen DNS-Server rausgeht, wird erstmal lokal das lokale System gefragt. Das ist jetzt unter Linux, Unix, macOS, also Unix-Ioden-Systemen, ist es die etc-host-Datei. Da kann man auch eben genau Domainnamen reinschreiben und eine IP-Adresse dazu. Ja, also wenn ihr sagt, boah, sackvault.fm, das ist der letzte Scheiß, dann tragt ihr dort sackvault.fm und dann hinter 127.0.0.1 und ihr werdet befreit und müsst nie wieder, auch nicht versehentlich, auf unsere Webseite oder unseren Podcast hören.
Yep.
Und das, so funktioniert das zum Beispiel auch mit Localhost. Wenn ihr Ping Localhost oder so eingeben könnt oder wollt, woher gibt es Localhost? Das ist nicht beim DNS-Server hinterlegt, sondern das steht auch in dieser etc-host-Datei drin. Jetzt muss ich mal gucken, unter Windows hatte ich mir das auch mal aufgeschrieben.
Ich glaube, das ist auch die etc-hosts.
Ja.
Die liegt dann irgendwo unter Windows System 32
Drivers, oder
so, aber genau. Die heißt genau.
Also Windows.
Ja, ich war auch überrascht, als ich gesehen habe, dass die da auch etc-hosts heißt. Das kennt man ja eigentlich von Windows nicht, diese etc-Verzeichnis.
Genau, das ist C:\Windows System 32 Drivers etc-hosts. Genau. Ja, und dadurch gibt es eben Localhost, wird dann eben aufgelöst zu 127.0.0.1, was meistens das Loopback-Device ist. Das heißt, wir können uns selber pingen. Das geht durch den Kernel, durch das Betriebssystem und landet dann wieder bei uns selbst. Ja, genau. Unter IPv6 ist das eine der schönen Adressen, die deutlich kürzer ist. ://1.
Ja.
Genau, also das ist der allererste Stelle und das hat auch die höchste Priorität. Also deswegen kann man da eben segfault.fm eintragen, weil es die höchste Priorität hat. Also egal, was der Nameserver sagt, egal, das hat die höchste Priorität. Ja, und da werden wir, glaube ich, auch nachher noch mal sprechen. Mhm. Es gibt da ein paar Projekte, wo man das einfach nutzen kann für Adblocking. Ja, aber ganz grundsätzlich ist es dann so, also wenn wir jetzt, gehen wir davon aus, das steht jetzt nicht in unserer etc-host-Datei drin. Ansonsten, wenn wir segfault.fm in unseren Webbrowser eingeben, dann machen wir eine Anfrage an den Standard-Name-Server. Was ist denn die IP-Adresse für segfault.fm? Der Name-Server gibt zurück die IP-Adresse und mit der IP-Adresse, die packen wir dann in unseren HTTP-Request rein und das schicken wir dann eigentlich in dem Internet raus, weil wir jetzt wissen, wie können wir die Webseite entsprechend erreichen.
Da habe ich direkt zwei Fragen. Und zwar, die erste ist, was ist denn unser DNS-Server, der dann gefragt wird, von dem du gesprochen hast. Und die zweite, woher kennt der denn die IP-Adresse von segfault.fm?
Unserer? Woher unser?
Also, nee, der, wenn du die URL jetzt eingibst in deinen Browser.
Woher der die?
Also, wenn ich dich richtig verstehe, wird ja erstmal in die etc-hosts geschaut. Und wenn da jetzt noch kein Eintrag drinsteht, hast du ja gerade gesagt, wird unser DNS-Server angefragt.
Also das ist der Standard-DNS-Server, jetzt kommt es natürlich ein bisschen auf das Netzwerk-Setup drauf an, aber meistens bekommt man ja eine IP-Adresse über den Plaster-Router, den man da zu Hause stehen hat, und das ist dann meistens über DHCP, über das Dynamic DH-Host, Dynamic Host Configuration Protocol,
DHCP
klingt gut, ne? Und da
ja, hast du recht.
Aber knapp. Dann bekommt man nicht nur IP-Adresse, sondern bekommt man auch mitgeteilt, so, das ist dein Router und das ist auch dein DNS-Server. Das heißt, der verteilt auch einen DNS-Server, den wir dann anfragen können. Das ist auch immer ganz wichtig, weil manchmal sagen ja Leute, das Internet ist kaputt. Manchmal ist das Internet gar nicht kaputt, sondern manchmal ist der DNS-Server kaputt. Und das kann man immer daran testen, indem man mal zum Beispiel Ping 1.1.1.1 eingibt oder Ping, wenn man unbedingt Google pingen möchte, Ping 8.8.8.8. Da haben sich nämlich schon, hat man nämlich eine IP-Adresse. Und kann gucken, ob das, wenn da nämlich ICMP-Pakete zurückkommen, also wenn das dieser Ping-Kommando funktioniert, aber das restliche Internet nicht, ist meistens DNS kaputt. Wenn das auch nicht geht, dann ist das Internet wirklich kaputt. Dann muss man sich auf weiter gucken.
Genau. Und häufig, wenn man sich jetzt in so einem Heimnetz befindet und so einen Plaster-Router hat, dann ist es tatsächlich häufig die IP-Adresse von genau diesem Router, die auch als DNS-Server gesetzt wird. Also die ist dann gleich mit dem IP-Gateway quasi. Und das heißt, der erhält dann einfach unsere Anfragen zur Namensauflösung und der leitet die dann weiter.
Ganz genau. Die Unterscheidung, da komme ich gleich, genau, da können wir ja gleich nochmal drauf kommen, zwischen den einen DNS-Server und dem anderen. Aber ich wollte vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie cool eigentlich DNS ist, dafür, dass es über 30 Jahre alt ist, dass wir es immer noch benutzen, ja. Also, das, mindestens mal das IP-Protokoll haben wir mal ausgetauscht, auch ein paar andere Protokolle haben wir ausgetauscht. Und es hat eigentlich total coole Features. Mhm. Also, als allererstes ist es ein verteiltes Key-Value-Store-System, ja. Also wir können dort auch noch mehrere Elemente dort hinterlegen, ja. Können wir auch gleich nochmal sagen. Es ist hierarchisch auch gebaut. Wir haben sowas wie Delegation, wir haben Redundanz, wir haben Caching-System, wir haben Load Balancing. Also eigentlich alles ziemlich coole Features, die wir alle schon in einem über 30 Jahre alten Protokoll eigentlich integriert haben. Und das Protokoll wurde designt, wo ein paar Unis zusammen miteinander gesprochen haben. Dass man so viele coole Features da schon eingebaut hat, ist eigentlich schon,
das stimmt,
schon beachtlich.
Das klappt wirklich erstaunlich gut, ne? Auch wenn du jetzt mal die IP zu einer Domain änderst, dann in der Regel dauert das eine Time to live, bis es auch wirklich durchpropagiert ist und irgendwie alle wissen, unter der Domain steckt jetzt die neue IP.
Ja, genau.
Dafür, dass das 30 Jahre alt ist, kann das eigentlich alles, was eine Blockchain heutzutage auch kann, ne?
Also vielleicht das nächste Mal einfach mal 5 DNS-Server statt 5 Blockchains.
So sieht's aus.
Genau. Ja, wir können uns ja mal ganz kurz auch angucken, wie so eine Domain aufgebaut ist. Also meistens gibt's ja sowas wie segfault.fm. Da steckt schon der letzte Teil, .fm.de, .com, .org, wie auch immer. Das ist die sogenannte Top-Level-Domain. Dann kommt die Domain, segfault.fm. DuckDuckGo, wie auch immer, was die Domain ist. Und dann gibt es noch ein zweites Element, das ist diese Subdomain. Die Subdomain, die kann man beliebig, da kann man beliebige, als Domaininhaber kann man beliebige Subdomains anlegen. Ja. Das ärgert mich immer, wenn ich quasi auf eine Webseite gehen muss und ich muss www. Und dann die Adresse eingeben, weil man früher diese Subdomain genutzt hat, um zu signalisieren, mit welchem Protokoll ich spreche. Also www war dann einfach der Webserver, ne? Und FTP war der FTP-Server oder so.
Genau.
Streng genommen ist am Ende immer noch ein Punkt. Also eigentlich streng genommen wäre es www.segfault.fm. Das steht für FQDN, Full Qualified Domain Name. Also der ganz Punkt am Ende, der hat damit zu tun, dass das die höchste Hierarchieebene ist. Also das ist das Root-Element. Von Punkt fängt alles an. Ja?
Mhm.
Genau, bei diesen Domainnamen ist es so, dass da können wir alphanumerische Zeichen benutzen, also A bis Z, also klein A bis groß Z und 0 bis 9 und Bindestrich. Und die Domain darf, da habe ich mich letztens, da muss ich noch mal kurz, da hatte ich mich mal etwas informiert. Und zwar, jetzt kann man sich überlegen, wie lang darf eine Domain sein insgesamt.
Okay.
Und ich habe mir aufgeschrieben, es sind 253 Zeichen. Und jetzt wird ja jemand meinen, das ist aber eine komische Zahl.
Ja.
Ja, und ich erkläre auch gleich, warum diese Zahl so komisch ist. Ich muss bloß mir gucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Hier. Kann ich mir das angucken? Genau. So. So, das heißt, also Klugscheißer-Modus an. Wenn Sie jetzt in der englischen Wikipedia gucken, dann ist es 253.
Ich, plötzlich siehst du die Zuhörer, das finde ich auch nicht schlecht.
Ich muss mal kurz das Fenster zumachen, es ist hier gerade, es regnet hier stark. Eine Sekunde.
Ja, gut. Ich kann in der Zeit schon mal über einen Einwand sprechen, den ich gerade noch hatte. Du hast ja davon gesprochen, dass nur A bis Z, 0 bis 9 und der Bindestrich erlaubt sind. Auch da so ein bisschen Klugscheißerei, habe ich allerdings schon von diesen Unicode-Domains gehört, dass man sich irgendwie ein Smiley oder irgendwie sowas machen kann. Und das wird über den sogenannten Punicode gemacht. Ja. Das ist auch ein Standard, der gekommen ist. Damit ist es eben möglich, Unicode-Zeichen durch eben diese erlaubten Zeichenketten irgendwie darzustellen. Also wir haben irgendwie dann den klassischen Smiley, der hat dann halt im Punicode ein 74H und der wird dann eben per xn-74h dargestellt in der Domain. Ja, ich habe nur kurz ein bisschen die Zeit überbrückt, während du draußen warst. Aber du wolltest uns erklären, was es mit diesen 253 Zeichen
Also als erstes, ich wollte jetzt ein paar Leute siezen. Es geht ja zum Protokoll, was über 30 Jahre alt ist. Ich denke, da müssen wir auch mal ein anderes Klientel ansprechen. Und
ja, ist gut. Ja. Genau. Also dann hätten wir aber auch die Telefonbuchanalogie bringen können bei der Zuhörerschaft. Das stimmt natürlich.
Ja, wir wollen ja alle irgendwie erreichen, ja. Genau, also 253 auf der englischen Wikipedia steht 253, auf der deutschen Wikipedia steht 255. Was ist jetzt los? Ja, was ist jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit findet man wie immer in RFCs. Im RFC 1035 steht nämlich drin, to simplify implementation, the total length of domain names, label octets and label length octets is restricted to 255 octets or less. Ja, damit würde ich jetzt mal sagen, ja, das würde jetzt bedeuten, die deutsche Wikipedia mit 255 hat recht. Aber wenn man weiterliest, steht dort auch drin, each label is represented as a one octet length field. Also eins von diesen Feldern, von diesen 250, brauchen wir schon mal für die Länge. Since every domain name ends with a null label of the root, das wird auch schon mal weg. Also es, die Länge und der letzte Punkt quasi werden rausgerechnet aus den 255 und damit kann eine Domain echte Zeichen nur noch 253 lang sein.
Ah, okay. Genau. Das heißt, ich editiere jetzt die englische Wikipedia.
Ja, das ist sowieso viel besser.
Um das zu reparieren. Ja, kann ja nicht sein.
Genau.
Okay.
Ja, wollte ich, falls es irgendjemand interessiert.
Ja, finde ich interessant. Also 253
Zeichen.
Nutzzeichen.
Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Große Kleinschreibung wird ignoriert. Das ist völlig egal, ob sie oder ob du segfort.fm in Caps Lock eingibst, weil ihr so sauer seid, dass jetzt hier 5 Minuten über die Länge der Domains diskutiert wird. Dann ist das auch egal.
Nur beim Caps Lock dann aufpassen, dass aus dem Punkt nicht ein Doppelpunkt wird zwischen Segfault und FM. Sonst klappt es nämlich nicht. Ne?
Sehr
sonst
gut, klappt
das nämlich nicht.
Genau, für diese Top-Level-Domains, da ist die ICANN für verantwortlich. Das heißt, die vergibt diese Top-Level-Domains. Also ICANN war Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und die ist dafür verantwortlich, dass die Top-Level-Domains vergeben werden. Da gab es ja in letzter Zeit, also in letzter Zeit gibt es ja ganz viele irgendwie Punkt XXX Punkt
zum Beispiel.
Punkt Hamburg.
Städtenamen gesehen, Punkt genau. Berlin, Punkt
genau. Köln. Solche Dinge gibt es dann mittlerweile auch. Ja.
Mit OE natürlich Köln, weil A bis
genau.
Z, 0 bis 9 und Bindestrich.
Genau, und grundsätzlich für, ich sag mal, für die traditionellen Top-Level-Domains sind dann für .de ist die DENIC zuständig, für .eu ist die EU-RIT zuständig und so weiter und so fort. Ja. Und wie jetzt gibt es eine Information, dass die Informationen über eine Domain in sogenannten Zone-Files gespeichert wird. Und in dieser Zone-File, die Einträge, die in einer Zone-File gespeichert werden, nennt man Resource Records. Und da kann man eben eine ganze, also nicht nur die IP-Adresse, man kann dort einiges mehr hinterlegen. Also der A-Record ist quasi die IPv4-Adresse. Was ich ganz witzig finde, ist die IPv6-Adresse ist ja 4-mal größer. Das ist dann AAAA, also 4-mal A.
Ja, 4 genau. Große A.
Ja. Dann, weil auch die kann man natürlich hinterlegen. Genau. Man kann aber auch anfragen, welcher Name-Server für die Einträge, also welcher Name-Server die Einträge speichert. Da kann nicht nur einer oder können mehrere hinterlegt sein, falls einer kaputt ist. Wir hatten ja vorhin auch über Load Balancing und so weiter gesprochen. Genau, da gibt es den Start of Authority Eintrag. Der gibt an, wer denn überhaupt diese Zone-File speichert. Das heißt, da gibt es einen Name-Server, wenn der was ändert, dann übernehmen diese Informationen einfach alle. Das ist dann der Start of Authority.
Genau, der autoritative Name-Server wäre das dann
genau. Die
Domain. Ich finde, das deutsche Wort klingt sonderbar. Habe ich jetzt im Rahmen der Vorbereitung gelesen. Das scheint offenbar wirklich so zu heißen. Authoritative ist das im Englischen, ja.
Ja, das ist der SOA-Eintrag, ne?
Wir haben noch weitere Einträge für Mail-Server zum Beispiel.
Genau, MX.
Dass unsere Mail-Clients wissen, wo E-Mails abgeliefert werden können, die dann an @secvault.fm gehen. Das wären so die Klassik. Ein CNAME vielleicht noch. Common Name oder Canonical Name vielleicht? Ich bin gerade nicht sicher.
Ich dachte Common Name.
Ich weiß es nicht, aber im Wesentlichen einfach eine Art Weiterleitung auf eine andere Domain. Also wenn wir jetzt irgendwie noch seriöser werden und uns secvault.org organisieren, dann könnten wir das als CNAME eintragen auf secvault.fm und dann müssten wir sonst nichts weiter einrichten, weil dann würde quasi die Domain einfach an den Resource Record von secvault.fm weitergeleitet werden, weitergereicht.
Ah, du hast recht, das Canonical Name.
Okay.
Ja, und
was heißt recht? Ich war mir auch nicht sicher.
Genau. Und es gibt noch einen weiteren Eintrag, der irgendwie auch ganz witzig ist, das ist dieser PTR-Eintrag. Das ist der, der quasi das Gegenteil macht. Der verknüpft eine IP-Adresse mit einem, mit einer Domain. Und der ist interessanterweise auch ganz witzig, besonders wenn man einen eigenen Mail-Server betreibt, wird man plötzlich mit so ganz vielen Dingen konfrontiert, die man alle in den Name-Server, in diesen Resource-Record speichern muss, damit irgendein anderer Mail-Server da draußen E-Mails annimmt.
Stimmt.
Genau. Irgendwas. Eigentlich wollte ich doch noch was zu dem PTR-Record sagen.
Dass der so witzig aufgebaut
Ist
irgendwie. Eine IP als
Domain. Genau, da wird, quasi, wie das, rückwärts. Genau, das ist der sogenannte Reverse DNS. Und das funktioniert wie folgt. Und zwar wird eine Domain registriert. Und die Domain, die registriert wird, ist für IPv4. Die Domain, also die damit verknüpft wird, ist in-address, also in-addr.apa. Und für IPv6 ist es IP6.apa. Und dann wird, wenn jetzt zum Beispiel die Domain, die IP-Adresse, ist dann zum Beispiel die 10, 11, 12, 13, dann registrierst du quasi eine Domain, die dann 13.12.11.10.in-addr.apa ist. Und die wird dann angefragt und die gibt dir dann die Domain zurück, die dahinter liegt.
Okay.
Genau, und für IPv6 ist das auch so ähnlich. Genau, und das ist der PTR-Pointer-Record für DNS. Wie gesagt, also wichtig ist es für, wenn Mail-Server möchten ja nicht so viel Spam bekommen und wenn sie von einem, wenn dort kein Reverse DNS eingetragen ist für eine Domain, dann wird auch mal gerne eine E-Mail abgelehnt. Genau. Cool. Und was auch ganz, mit was man viel Spaß haben kann oder mit wo man da wirklich ein bisschen rumprobieren kann, ist mit dem, mittlerweile gibt es auch schon bessere Tools, aber mit DIG, zumindest unter Unix-Ioden-Systemen. Da kann man das DIC zum Beispiel A und dann Segfault FM, dann bekommt man eben den A-Record, dann DIC AA, dann bekommt man den IPv6-Record und so weiter. So kann man einfach ein bisschen spielen und kann mal ausprobieren, was denn hinter den, was dort in diesen Resource-Records alles gespeichert ist.
Ja, habe ich gerade gemacht. Und?
Das sagen wir natürlich jetzt nicht.
Klappt.
Ne? Das, naja, nee. Das ist schon selber.
Ja. Hausaufgabe. Ja.
Ja. Bei diesen, die Einträge, die dort hinterlegt sind, die, ja, zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen Name-Server, wenn wir den, also in dem NS-Field, in dem Name-Server-Field, stehen dann eben auch die Name-Server drin. Und da gibt es auch ein ziemlich cooles Feature. Und zwar die Name-Server sind meistens drei Stück, die dort hinterlegt sind. Einer ist meistens der Start of Authority und zwei sind meistens als Backup eingetragen. Die Reihenfolge ist jedes Mal unterschiedlich. Das heißt, und das ist quasi das automatische Load Balancing. Das heißt, wenn man nach den Name-Servern fragt für eine Domain, bekommt man immer drei zurück, aber die Reihenfolge ändert sich einfach jedes Mal. Und damit frage ich automatisch einen anderen Name-Server an und damit habe ich automatisch eine Lastenverteilung eigentlich da drauf. Das ist, wie Load Balancing dort funktioniert. Meistens haben die dann auch noch dahinter so ein paar Zahlen dahinter, die dort hinterlegt sind, die dann so Serialnummern, um zu prüfen, ob der Inhalt der Zone noch aktuell ist. Damit kann man eben das Caching noch abbilden. Genau.
Time to live.
Ja, ist das das? Glaube, ja, das ist eins der Felder. Also was ich gerade im Kopf habe, ist diese Serialnummer. Das fängt meistens auch mit der Jahreszahl an, 2017 oder 2018, bla bla bla.
Stimmt,
genau.
Ja.
Aber dahinter sind auch mehr Felder, auch das TTL-Feld und so, genau. Und es ist dort auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Also bei dem Start of Authority ist der zweite Eintrag, keine Ahnung, weiß nicht, was ist das jetzt bei Segfault FM?
Ich sehe da keine E-Mail-Adresse.
Doch. Ja, das ist versteckt. Das.
Aber wir wollen doch jetzt nicht unsere Einträge hier disclosen in der Öffentlichkeit, oder?
Natürlich nicht. Ich wollte bloß mal sehen, was es ist.
Ja, tatsächlich, SOA-Einträge haben wir root-dns.net.
Ah ja, genau.
Und dns-admin.netcap.net.
Genau, und das ist quasi, der erste Punkt wird durch ein @-Zeichen ersetzt.
Ah.
Das ist dann die E-Mail-Adresse.
Für beide oder für
nee, nur der zweite. Der erste ist der, genau, DNS der zweite. Genau.
Ja. Okay. Gut, ich sehe hier allerdings, ich kriege dann hier nur einen zurück.
Was denn nur?
Gut, der hat dann wahrscheinlich mehrere NS-Einträge, ne? Der Root-DNS von Netcap.
Ja, also, nee, genau, der Start of Authority ist root-dns.netcap.de und die E-Mail-Adresse ist dnsadmin@netcap.net.
Genau. Ja, genau.
Genau, also der Autoritative ist ja eh nur einer, ne? Wenn ich jetzt NS eingebe, dann kommen drei zurück.
Mhm.
Und wenn man das öfter ausführt, einmal second. Ja.
Ja. Stimmt. Die kommen bei mir aber immer in der gleichen Reihenfolge.
Eine Sekunde.
Nee, kommen die nicht. Die wird offenbar gecached.
Das kann sein.
Ja, weil ich sehe mit jeder Anfrage auch eine niedrigere TTL.
Genau. Ich muss überlegen, ob das... mach mal einen Any-Eintrag. Dann ist das so.
Was meinst du mit mach mal einen
Any-Eintrag? Also, nicht, okay. mach mal, also statt, also dig any, dass du einen any, dass du alle Informationen bekommst. Also dann kommt bei mir zumindest bei NS immer ein anderer zuerst.
Nee, bei mir nicht. Aber ja, die TTL sinkt immer noch. Mit jeder Anfrage.
Hast du einen lokalen DNS-Server auf dem?
Nee, da kommen wir gleich noch zu.
Jetzt hattest du vorhin noch was ganz Interessantes angesprochen. Und zwar die verschiedenen Typen, die du anfragen kannst. Es gibt nämlich zwei Stück. Das eine ist ein rekursiver, eine rekursive Auflösung und das andere ist eine iterative Auflösung. Ehrlich gesagt, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den beiden Namen. Der iterative ist quasi, dass man zuerst, es gibt ja diese Hierarchie, das heißt also, der Nameserver hat keine Ahnung, was abgeht, der ist ganz neu im Business und man fragt jetzt eben segfault.fm an oder machen wir es mal anders, der macht sogar www.segfault.fm, dann muss der erstmal bei dem Root-Nameserver anfragen, wer ist denn überhaupt für .fm verantwortlich? Das heißt, wir fangen quasi von hinten an und fragen, ja, wer ist für die Top-Level-Domain verantwortlich?
Das ist dieser allerletzte Punkt quasi in der Domain, der schon gar nicht mehr mitgeschrieben wird, der Teil von jedem Fully Qualified Domain Name ist. Und der sagt, wir fragen erstmal beim Root an, wo wir die Top-Level-Domain finden, ob es die überhaupt gibt und wer uns da mehr sagen kann.
Ja. Und das ist a.root-nameservers.net. Also es gibt ein paar Root-Nameserver, die das, ich glaube 7 Stück oder so, oder? Waren es mehr? Wie waren das?
Ich habe irgendwie ein paar mehr im Kopf, aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber es sind nicht viele, irgendwie um die 10 oder so.
Genau.
Ne?
Ja. Genau, und der gibt dann einem, machen wir es mal einfacher, segfault.de. Dann bekommen wir zum Beispiel a.nick.de zurück. Quasi, ich habe keine Ahnung, frag mal bitte den. So, und dann haben wir schon mal den Nameserver für Top-Level, also für die DE-Top-Level-Domain. Und dann würden wir den nochmal fragen, wie sieht denn das jetzt aus mit segfault.fm? Und der gibt uns dann wieder den Nameserver zurück, wer für segfault.de verantwortlich ist. Und dann fragen wir den nochmal, also wir sind jetzt schon bei der dritten DNS-Anfrage und fragen, ja, wie sieht's denn aus? Wer ist denn, angeblich weißt du, die IP-Adresse von www.segfault.de? Und der weiß es dann hoffentlich und weiß auch, welche Subdomains dort vergeben wurden.
Mhm. Genau. Genau, und das ist der rekursive
Weg. Nee, das ist der iterative Weg. Das ist das, warum ich es auch immer.
Das ist der iterative Weg.
Ich bringe das auch durcheinander.
Und, und viele DNS-Server draußen, also die irgendwie öffentlich im Internet stehen, die machen das nicht für dich. Also die geben dir wirklich immer nur die eine Portion zurück, die sie dir zurückgeben können. Im Gegensatz dazu glaube ich, jetzt irgendwie der DNS-Server von deinem Internetanbieter, den irgendwie dein Plaster-Router benutzt zum Beispiel, der löst den Namen für dich auf. Die haben in der Regel einen großen Cache, den die selber pflegen und die müssen ja den Traffic auch selber fahren. Wenn da für jeden ihrer Kunden, jeden DSL- oder Kabelanschluss, den die betreiben, da jedes Mal, okay, also wir fragen mal an und da ist DE und da ist dies und da ist, also dann hast du halt irgendwie 4, 5 Anfragen für alles und die cachen das einfach zwischen. Wenn die den nicht kennen, lösen die den für dich vollständig auf und du kriegst dann wirklich die IP zurück zu dem Domainnamen, den du angefragt hast. Aber viele der großen Server da draußen machen das nicht oder auch irgendwie die die autoritativen Server, also irgendwie der FM-Server beispielsweise, der könnte uns ja auch auflösen, welche IP-Adresse SegFault.fm hat, macht er aber in der Regel nicht. Oder irgendwie auch welche Adresse www.segfault.fm hat, der verweist uns dann einfach auf den nächsten runter und wir müssen uns das selber zusammenbauen.
Ganz genau. Ja, und genau, und rekursiv ist in dem Fall, der Router oder der Nameserver sagt, weiß ich nicht, ich frag mal den anderen Nameserver. Ja, und meistens ist dann, also das ist das, was du vorhin meintest, ne, mit der Plaster-Router, der ist, fragt einfach den Nameserver vom Internetprovider. Genau. Ja. Und dann cached der das alles dazwischen, so dass wenn ich jetzt auf segfault.fm.fm gehe und dann geht noch jemand im Haushalt auf segfault.fm, dann muss der nicht mehr die Anfrage an den ISP stellen, sondern weiß die Antwort schon. Dann geht der Plastikrouter und sagt einfach, ja, kenne ich schon.
Genau.
Jetzt kann man natürlich noch fragen, ja. Woher weiß denn, wenn ich dann einen anderen Nameserver zurückbekomme, woher weiß ich dann denn die IP-Adresse von dem? Ja, wenn ich a.nic.de zurückgebe, ja,
fragst du ja, halt die an. Ne?
Das nennt sich dann Glue Record, was in dieser Additional Section ist. Das heißt also, wenn ich dann zurückbekomme, ja, das ist hier der und der Nameserver, dann steht die IP-Adresse dazu schon drin.
Ja. Ja, also. Die wird praktischerweise dann schon mitgeliefert. Genau. Also die IP-Adresse für unsere nächste Anfrage quasi, also für den nächsten Stein auf dem Weg.
Und da wären wir dann auch schon bei so einem Thema, dem wir uns dann auch gleich nochmal ein bisschen näher widmen, ist Privatsphäre. Weil es gibt nämlich auch ein kleines Feature, so ein kleines Privacy-Feature, weil wir könnten natürlich jetzt zu dem Root-Name-Server gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt auf illegale Inhalte.segfault.fm gehen. Und der sagt sich, aha, das ist ja interessant. Der fragt nach illegalen Inhalten.segfault.fm nach. Und eigentlich geht denn das überhaupt nichts an. Und was wir hier machen, wir fragen, das ist in RFC 7818 hinterlegt, dass wir nur den Teil anfragen bei DNS, der überhaupt für den Nameserver relevant ist. Das heißt also, in dem Fall würden wir den Root-Nameserver nur nach der Top-Level-Domain fragen. Und dann gehen wir so weiter. Also wir würden jetzt nie zum Root-Nameserver gleich unsere komplette Domain sagen, weil das damit würden wir natürlich ein sehr sensitives Information direkt preisgeben. Ja.
Ja. Und wir wissen, dass der nicht rekursiv auflöst. Also die Root-Server machen das pauschal alle nicht. Sonst kämen die zu nichts anderem mehr, wenn die jetzt jedem auch noch die gesamte FQDN auflösen würden.
So, und jetzt hast du gesagt, jetzt hatten wir vorhin ja schon Caching erwähnt. Und was jetzt zum Beispiel, wenn sie oder du, wie auch immer ihr angesprochen werden wollt, wenn ihr quasi ein Linux-System installiert, ist in der Regel schon ein lokaler DNS-Server mit dabei. Also zumindest, glaube ich, ist das immer noch aktuell der Stand. Bei einem Standard Ubuntu ist, glaube ich, mittlerweile DNS-Mask oder Systemd-Resolve als lokaler DNS-Server, der einfach wieder Caching macht. Das heißt also, wenn ihr so oft auf segfault.fm surft, dann weiß euer lokaler Nameserver das, der nur lokal läuft. Und ihr braucht gar keinen anderen DNS-Server mehr fragen. Beziehungsweise so lang, wie du schon gesagt hast, ne, die Time to Live ausläuft.
Genau. Ja, also ich glaube, so bei einem Ubuntu, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, oder bei vielen Linux-Systemen ist die erste Anlaufstelle die etc-resolve.conf. Und da steht dann entweder der Nameserver drin, den man erhalten hat irgendwie, den kann zum Beispiel der Network Manager da reinschreiben, wenn der Plaster-Router einem eine IP dafür gegeben hat. Oder genau, wenn man beispielsweise ein Systemd-Resolve-Daemon verwendet, dann steht da die 127.00.53 drin, glaube ich. Und dann hat man auf der eigenen Maschine einen kleinen Resolver laufen, der das für einen macht. Ja.
Also eigentlich haben wir jetzt, würde ich mal sagen, schon so die allerwichtigsten Merkmale von DNS soweit besprochen. Und Das muss ich sagen, ist schon eigentlich ein ziemlich gutes Protokoll. Also es skaliert gut. Wir haben Caching-System, Load Balancing. Ich sag jetzt auch schon mal ein Privacy-Feature mit integriert. Also eigentlich ist das ganz cool. Eine Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, und das kommen wir dann auch gleich, das basiert alles, also es gibt ja zwei Übertragungsprotokolle, also zwei Hauptübertragungsprotokolle, es gibt natürlich noch mehr. Das eine ist TCP und das andere ist UDP. Bei TCP müssen wir immer, hallo, ich möchte eine Verbindung aufbauen. Ja, ich möchte eine mit den Verbindungen mit dir auch aufbauen. Ja, gut, dann bauen wir jetzt eine Verbindung auf und erst dann werden irgendwie Daten übertragen. Ja. Und bei UDP, da schicke ich einfach was los mit der Hoffnung, toi, 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 das wird schon ankommen. Und das ist natürlich für DNS, wird UDP benutzt, weil es muss schnell gehen. Wenn wir jedes Mal, wenn wir, oder zumindest sagen wir es mal so, die Überlegung, wenn ich jedes Mal einen TCP Drei-Wege-Handshake aufbaue, also das ist das, was ich gerade erklärt habe, mit dem, hallo, ich möchte eine Verbindung aufbauen, alles klar, ich möchte auch mit dir eine Verbindung auf, dann lass uns jetzt, gut, dann haben wir jetzt eine Verbindung. Dieser Teil müsste jedes Mal gemacht werden, wenn wir eine Domain auflösen möchten. Genau.
Mehrfach dann auch noch. Wenn es nicht rekursiv ist, ja, für jeden Teil des Domainnamens dann.
Genau, wir hatten wir noch in unserem Pad haben wir hier noch stehen, was wir natürlich auch dazu nutzen können, ist für Adblocking. Also Adblocking, für Werbung, das heißt, wir können Werbung blockieren. Segfault FM hat sau viel Werbung. Ja, wir sind vollgepackt mit irgendwelchen blinkenden Bannern, wenn ich das nicht haben möchte. Dann kann ich mir irgendeinen Adblocker installieren, aber der in der Regel übertrage ich damit ja schon die Werbung. Und wenn die Werbung dann im Webbrowser ist, dann muss der Plugin durchgehen und muss gucken, oh Moment, da ist irgendwas Komisches, das filter ich jetzt raus. Oder? Schaust mich so kritisch an.
Also erstmal, ich glaube nicht, dass unsere Hörer Adblocker verwenden, weil die genau wissen, wie unfair das ist.
Die brauchen ja die Werbeeinnahmen.
Jeder muss gucken, wo er bleibt. Das heißt, wir haben dann so ein ganz klitzekleines Banner, was sich über die komplette Seite legt und dich auffordert, den Werbeblocker auszumachen, bitte. Was war deine Frage?
Ja, sie sollen subscriben, unbedingt. Subscribe klicken. Was jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und hier genau. Abonnieren, ja. Da liken und bei Patreon auch.
Nee, richtig, Adblocking.
Genau, Werbung wird häufig über Werbenetzwerke ausgeliefert. Und die haben natürlich auch Domain-Names, wo die Werbung eben herbezogen wird. Und da gibt es irgendwie große Communities, die gigantische Listen pflegen von Domain-Names, die Werbenetzwerken zugeordnet sind. Und die kann man halt einfach blocken. Also im banalsten Fall könnte man sich diese gesamte Liste irgendwie von GitHub runterkopieren, die in seine etc-Hosts reintackern und die alle auf Localhost weiterleiten zum Beispiel. Dann würde die Werbung eben nicht abgerufen werden. Oder man kann einen DNS-Server verwenden, der das für einen tut, damit die eigene Hosts-File nicht so zugeklatscht ist. Und weil es dann vielleicht auch im gesamten Heimnetzwerk klappt.
Genau, das ist jetzt, also klar kann ich in meinen heimischen Webbrowser kann ich jetzt einen Adblocker installieren, das tut auch eigentlich ganz gut, aber was ist jetzt mit meinem High-End-Smart-TV oder mit meinem Alexa und was ist jetzt mit dem System? Ja, gut, bei Alexa wäre es seltsam, ne? Egal. Genau, dann,
Punkte ja. Fünf, so besprochene Werbung irgendwie.
So zwischendrin mal, ne?
Ja. Ich schalte sofort dein Licht ein, aber vorher hört ihr noch diesen Werbespot an. Das wäre schon. Nee, aber du hast schon recht, so Smart TVs oder teilweise auch Smartphones, ne? Ich glaube, auf einem iPhone zum Beispiel darfst du keine Browser haben. Apple gestattet, glaube ich, keine Browser, okay, außer diesem Mobile Safari. Und ich weiß nicht, ob es da so ein Adblocker-Plugin für gibt. Also das passiert einfach immer noch, dass man Geräte hat ohne freie Browserwahl oder ohne Browser-Add-ons und dann kommt man da nicht dran vorbei, irgendwie sich die Werbung anzusehen, wenn man die nicht netzwerkseitig rausblockt oder halt eben einen DNS-Server wählt, der die nicht auflöst oder falsch auflöst.
Und dafür gibt es ein kleines Projekt, das nennt sich Pi-Hole. Das ist ein kleiner Raspberry Pi, das sind so in Scheck-Form kleiner Mini-PC, auf dem man diese Pilehole installieren kann. Und dann hat man einen DNS-Server, der im ganzen Netzwerk verwendet werden kann. Und die pflegen eine Liste an IP-Adressen von Werbenetzwerken und blockieren die automatisch, beziehungsweise geben eine lokale IP-Adresse zurück. Und damit wird die Werbung auch gar nicht erst aufgelöst, was natürlich toll ist, weil dann geht's auch noch viel schneller, ne? Also ich muss ja nicht extra warten, bis die Node.js JavaScript-File bei mir ankommt, das muss ich dann eben nicht machen.
Und die Werbenetzwerke sehen deine IP nicht. Also hat schon viele nette Seiteneffekte.
Genau, also das kann man sich mal bei Bedarf angucken. Das Pi-Hole-Projekt verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes.
Jo.
So, jetzt würden wir hier in dieser Folge nicht über DNS sprechen, wenn DNS total sicher und toll und schnuffig und sonst irgendwie wäre, sondern DNS hat natürlich auch ein kleines Problem. Und zwar, es ist mit UDP erstmal... Also über UDP sprechen wir gleich nochmal, aber es ist in erster Linie auch mal komplett unverschlüsselt.
Na? Also ich schmunzel schon, ein kleines Problem, ja. Sagst du. Es sind doch ein paar mehr und einige davon sind ganz schön groß.
Ja.
Aber gut, ist 30 Jahre alt. Damals hat man sich halt noch nicht so viele Gedanken gemacht.
Da war das Internet noch gut.
Da waren wie bei vielem der anderen Technologie, da wird dann einfach Schritt für Schritt nachgerüstet und dran getackert und irgendwie versucht, Sicherheit nachträglich noch mit dem Rucksack dran zu schnallen.
Das geht meistens schief.
Ja, aber irgendwie ist es ja dann doch benutzbar und irgendwie funktioniert unser Internet ja
immer. Also genau.
Und DNS ist auch wirklich ein elementarer Bestandteil davon. Das ist schon beeindruckend und zum Haare raufen zu bleiben.
DNS funktioniert. Das Problem ist nur, dass jetzt jeder auf dem Weg irgendwie sehen kann, auf welcher Domain ich eben surfe. Also selbst wenn ich jetzt die tollste Verschlüsselung habe, wenn ich sage, oh, wir hatten ja auch schon mal über TLS gesprochen, selbst ich habe jetzt eine ganz, SecVault.fm hat schon das tolle TLS 1.3, das ist ganz sicher, aber trotzdem bekommt erstmal der DNS-Server mit, hallo, wie ist denn die IP-Adresse von SecVault.fm, also von illegaleinhalte.secvault.fm. So, und das ist natürlich schon alleine eine Information, die einfach sehr viel aussagt.
Ja, das stimmt.
Also was werde ich wohl auf illegaleinhalte.secvault.fm machen? Ich glaube, wir müssen jetzt die Subdomain auch anlegen, ne?
Ja. Katzenbilder draufpacken.
Genau. Ja, also das ist ein großes Problem. Und da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal dazu. Jeder auf dem Weg kann halt auch einfach sagen, secvault.fm, nee, der hat jetzt eine andere IP-Adresse. Der hat jetzt die IP-Adresse, die auf mich zeigt. Und ich zeige dir jetzt eben andere Inhalte. Das kann zur Zensurinfrastruktur benutzt werden, wo es auch eingesetzt wird. Ja. Aber es kann natürlich auch dazu benutzt werden, um jemanden mal schnell eine andere Domain unterzujubeln.
Ich weiß nicht, ob das jetzt noch gemacht wird, aber ich erinnere mich, in früheren Zeiten war es tatsächlich so, je nachdem, was für ein Internetanbieter du zu Hause hattest, wenn du dann zum Beispiel Domains aufgelöst hast, die es nicht gibt, wurdest du auf deren Seite irgendwie umgeleitet und die haben dir dann irgendwie spezielle eigene Inhalte. So, diese Seite gibt's nicht, aber schau doch mal, was wir hier noch haben oder so. Ich weiß nicht, ob das Werbedeals waren oder ob das ein Service für den Nutzer sein sollte. Auf jeden Fall
hier ist ein bisschen hier unheimlich. Hier ist diese tolle Telekom-Suchmaschine. Möchtest du nicht die Telekom-Suchmaschine
benutzen? Genau. Da habe ich gerade dran gedacht. Ist schon irgendwie weirde Zeiten. Und ja, das hat DNS ermöglicht.
Genau. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt, über den wir uns auch ganz kurz oder ein weiteres Problem. Wir haben ja schon mal über WireGuard und VPN, virtuelle private Tunnel, gesprochen. Und da gibt es jetzt auch ein kleines Problem, auf das man ein bisschen achten muss. Das nennt sich DNS-Leaks. Das heißt, es kann eine ganz toller Tunnel zu dem VPN-Provider aufgebaut werden, aber es kann trotzdem sein, dass alle DNS-Anfragen an den lokalen DNS-Server, also lokalen Netzwerk, gehen. Das heißt, wenn ich jetzt auf illegaleinhalte.secvault.fm gehe, dann bekommt es trotzdem mein lokaler DNS-Server mit. Ach, der Daniel wieder, ne? wieder mal hier ganz schön illegal unterwegs. Das heißt, und das allein ist schon einfach eine Information, die dazu reicht, zu wissen, was ich da mache.
Und das war, ich glaube, das ist kein so großes Problem mehr. Oder es ist so bekannt geworden, dass es irgendwie schon viele Gegenmaßnahmen gibt. Aber noch vor einigen Jahren war das so ein gängiges Ding, dass du dir irgendwie so einen VPN-Client installiert hast, dein Traffic, wenn du gesurft bist, halt eben getunnelt wurde, aber die Namensauflösung immer noch über die betriebssystemeigenen Mittel lief und dann eben, ja, wie du sagst, daran vorbeiliegte.
Ja, genau. Das heißt also, idealerweise liegt dann der DNS-Server, den man dort verwenden möchte, auch im Netzwerk vom VPN-Provider, sodass die Anfragen auch durch den Tunnel erstmal durchgehen und nicht irgendwo anders sind. Das sind also DNS-Leaks.
Korrekt.
Jo, was, ja, was ist hier?
Wir machen weiter mit Angriffen auf DNS aus der Geschichte.
Klar.
Würde ich sagen. Wir müssen vielleicht nochmal grundlegend erklären, oder wir haben ja die Grundlagen grob erklärt, aber wenn so ein DNS-Server jetzt einen Namen, Domain-Name auflösen möchte, dann stellt er diese Anfrage. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es per UDP passiert. Und was einem da eigentlich als erstes in den Sinn kommt, ist ja erstmal, UDP kann man ja spoofen. Im Gegensatz zu diesem Drei-Wege-Handshake, den wir bei TCP haben, womit quasi die Source-IP-Adresse bestätigt wird, weil man eben ein paar Nachrichten austauscht und da stehen auch Zahlenwerte drin, die wieder zurückgeschickt werden müssen, weiß der Server, mit dem ich rede, auch quasi, dass es wirklich meine IP-Adresse ist, weil ich schicke ihm eine Anfrage, er antwortet und ich muss ihm nochmal was zurückschicken mit Werten aus seiner Antwort und dadurch kann er sich halbwegs sicher sein, dass er mich unter dieser Adresse auch erreicht, die ich als Absenderadresse draufgeschrieben habe, weil ich nochmal antworte in meiner, also in der dritten Nachricht und mich auf die Werte aus der zweiten Nachricht beziehe. Bei UDP ist es aber nicht so. Also ich kann einfach UDP-Anfragen stellen und einfach deine Adresse als Absenderadresse eintragen. Und der Server, der das erhält, der wird dann auch legitim darauf antworten. Und dann kriegst du eben den Traffic.
Das heißt zum Beispiel, ich schicke illegale Inhalte per Post, schreibe aber als Absender deine Adresse drauf.
Genau.
Dann bekommst du Ärger.
Ja, so sieht's aus. Oder in dem Fall, das hatten wir hier, glaube ich, ja auch schon mal, diese UDP Reflection Attacks.
Da wollen wir später nochmal ganz kurz auch sprechen. Ne?
Ja, stimmt. Ja, genau. Wie nähern wir uns dem Thema? Also wir stellen schon mal fest, das geht per UDP und Spoofing ist prinzipiell schon mal möglich. Das heißt, Leute kamen irgendwie schnell auf die Idee, ich könnte ja eine Anfrage stellen oder stellen lassen und dann quasi interferieren und mit einem gefälschten Absender eine Antwort schicken und dann würde der Anfragesteller quasi meiner falschen Antwort glauben, weil er weiß ja gar nicht, dass das nicht die richtige Antwort ist. Also sagen wir einfach mal, ich möchte bei mir secfault.fm auflösen und das landet dann bei dem Name-Server von meinem Provider, der das für mich macht. Und der würde dann genau, wie du sagst, irgendwie nach FM anfragen, dann nach Secfault anfragen. Und wenn ich jetzt aber einfach oder ein Angreifer diesen DNS-Server von meinem Provider ein UDP-Paket schickt, wo quasi einfach eine Antwort auf diese Frage drin steht, mit einer falschen IP, dann könnte der erstmal nicht sehen, dass das nicht die legitime Antwort ist von dem Name-Server, der wirklich die richtige IP-Adresse kennt. Die muss einfach nur zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Port eingehen. Also klar, es gibt einen Source-Port, von dem mein Provider-Server eben diese UDP-Anfrage schickt und genau an diesen Port müsste auch die Antwort gehen und ich schreibe als Absender auch einfach drauf, das ist wirklich der Segfault-Name-Server und dann würde der es glauben. Und tatsächlich ist es auch so, dass die erste Antwort, die eintrifft, nachdem die Anfrage gestellt wurde, gewinnt in dem Fall. Und diese Art von Angriff nennt man Cache Poisoning, weil wir hatten ja über das Time to Live Field gesprochen. Also wenn mein Provider jetzt Segfault FM auflöst, dann muss er das nicht jedes Mal machen, wenn ich F5 drücke irgendwie in meinem Browser, sondern für eine gewisse Zeit. Das können ein paar Sekunden sein, das können aber auch ein paar Minuten sein, das können theoretisch auch ein paar Stunden sein. Cached er, also speichert er sich, merkt er sich diese Antwort und solange fragt er nicht neu an. Das heißt, wenn ich ihn jetzt dazu bewege, den Namen aufzulösen und ein Angreifer schickt im richtigen Moment an den richtigen Port seine falsche IP-Adresse, dann würde für die nächste Stunde, sagen wir mal, wenn er das als Time to Live einträgt, jeder aus dem Netz meines Providers, der Segfault FM anfragt, würde dann auf die Adresse des Angreifers weitergeleitet werden. Was natürlich ein Problem darstellt.
Das heißt, es würde nicht nur für einen einzelnen Host gelten, sondern je nach Name-Server kann es sein, dass das ganze Netzwerk dann davon betroffen ist, von der Firma oder
Genau, Firma oder eben alle Telekom-DSL-Anschlüsse in dem Bereich oder weiß ich nicht, ne? Genau, also alle, die diesen Name-Server verwenden, würden dann für die Zeit, also für den Time-to-Live-Dauer aus dem Cache bedient werden mit der falschen IP-Adresse. Und das ist der Cache-Poisoning-Angriff. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, enthält das DNS-Protokoll ein Header-Field mit einer ID. Also ich glaube, Query-ID wird das genannt. Das ist ein 16-Bit-Value, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich sehe Florian da ganz fleißig nachgucken. Der wird uns gleich sagen, ob das passt. Ist ein 16-Bit-Value und der muss eben in der Antwort auch stimmen. Also der muss übereinstimmen zwischen der Anfrage und der Antwort. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn wir Cache Poisoning betreiben wollen, dann haben wir drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und zwar darf der Domain Name nicht schon im Cache sein, weil sonst wird ja gar keine Anfrage rausgeschickt. Die Query ID muss passen und wir müssen schneller sein als die legitime Antwort, also die eigentliche Antwort. Und das Problem in frühen Zeiten war, dass diese Query-ID einfach sequenziell war, also die war fortlaufend. Das heißt, der geübte Angreifer, der hat eine eigene Domain betrieben und einen eigenen Name-Server. Dann hat er erstmal seine eigene Domain angefragt über den Name-Server, dessen Cache er spoofen möchte, hat dann die Query-ID gesehen und hat danach dann seinen Angriff gefahren. Also hat dann eine Anfrage über den Name-Server an die Adresse, für die er den Eintrag fälschen möchte, gestellt und wusste dann irgendwie, die Query-ID ist jetzt +1 oder +2, +3, wenn da jemand noch dazwischen gekommen ist, und hat dann einfach ganz, ganz schnell Antworten geschickt, so mit den nächsten Query-IDs, die so möglich waren. Und ja, schon war der Cache vergiftet, sozusagen.
Genau, also es ist 16-Bit, 2-Byte. Ja.
Genau, also 16-Bit. Und der nächste logische Schritt war dann, oh, das ist nicht cool, die Leute können viel zu leicht auf die Query-ID kommen und viel mehr brauchen sie eigentlich nicht, außer gutem Timing und eben Glück, dass der Cache ausläuft oder der Name noch nicht im Cache steht. Wir randomisieren mal lieber die Query-ID. Und das wurde dann auch getan. Und das heißt, die ist jetzt nicht mehr sequenziell oder bleibt sogar gleich, sondern da wird jedes Mal für jede Anfrage eine zufällige gewürfelt. Was es natürlich deutlich schwieriger macht, irgendwie die richtige Query-ID zu finden. Aber jetzt
muss ich mal nachfragen, für wen macht es denn das Ganze schwieriger? Weil, ich sag mal, ein Machine in the Middle, die kriegt ja auch die Query-ID quasi mit.
Nee, das, genau, es geht nicht um Machines in the Middle, es geht quasi um Off-Path Adversaries. Also wir haben Leute, die nicht irgendwie den Traffic sehen und manipulieren können, sondern die quasi einfach nur daneben stehen, aber den Name-Server verwenden können. Ne, also wenn ich jetzt beispielsweise den Name-Server von meinem Provider jetzt irgendwie, ich wäre jetzt bei der Telekom mit meinem DSL-Anschluss und ich möchte dann für alle Telekom-Nutzer irgendwie die Seite von der Deutschen Bank umleiten zu mir oder so, dann hätte ich die Möglichkeit, das zu tun, weil ich kann diese Anfragen stellen. Ne? Also ich kann quasi den Name-Server, den ich vergiften möchte, kann ich provozieren, eine Anfrage zu stellen und kann dann von draußen Antworten feuern. Okay, das heißt, wir brauchen, klar, wir brauchen noch den Source-Port, von dem das ausgeht, aber den können wir auch sehen, indem wir einen Namen auflösen lassen, den wir selber kontrollieren, wo wir einen Name-Server betreiben, dann sehen wir, von welchem Source-Port diese Anfragen kommen. Okay, also die erste Mitigation war, dass wir sagen, wir randomisieren die Query-ID. Hat man dann auch gemacht. Allerdings sind das immer noch nur 2 Byte. Das heißt, die Optionen, die es da gibt, sind auch recht gedeckelt irgendwie auf 65.000 verschiedene Varianten.
Das lässt sich halt durchprobieren in wenigen Minuten wahrscheinlich durchkriegen, ne?
Ja, du musst aber natürlich schneller sein als der eigentliche Name-Server, der dann antworten wird, ne? Du fängst dann an durchzuprobieren, aber bis du durch bist, kommt vielleicht die tatsächliche Antwort. Also das macht es schon schwieriger, aber nicht unmöglich. Du kannst da irgendwie immer noch glückliches Timing haben. Aber man hat das schon so als Mitigation betrachtet, weil unwahrscheinlich, dass du beim ersten Mal schneller bist und dann wird der Eintrag auch erstmal noch gecached, ne? Und dann musst du noch warten, quasi bis genau die Time to Live abgelaufen ist, um den Angriff nochmal zu fahren, aber dann fängst du ja auch wieder von vorne an. Dann kann es ja wieder jeder machen. Und dann kam allerdings Dan Kaminsky.
Der leider vor ein paar Wochen von uns gegangen ist.
Genau, das ging nochmal so groß durch die Szene mit vielen sehr großartigen Worten und Nachrufen in seine Richtung. Und Dan Kaminsky hat eine Erweiterung dieses Cache-Poisoning-Angriffs gefunden. Die trickreich war. Ich überlege jetzt gerade, bevor wir weitergehen. Wir haben eigentlich ein Thema übersprungen. Ich sehe auch gerade deine Nachricht. Ich glaube, das möchte ich nochmal kurz erzählen, bevor wir in Dan Kaminskys Angriff eintauchen.
Also bleibt einfach und gedanklich, haltet das fest, ne? Dan Kaminsky hat noch einen tollen neuen Angriff, aber zuvor.
Genau, das ist ja auch ein Cache-Poisoning-Angriff, das heißt, wir lassen jetzt erstmal ein bisschen sacken, was wir gerade gelernt haben über das Cache-Poisoning und die erste Mitigation, nämlich die Randomisierung der Query-ID. Worüber ich jetzt kurz als Exkurs sprechen möchte, ist das Bailiwick-Checking, und zwar das Checken des Zuständigkeitsbereichs. Da gibt es nämlich eine ganz witzige Zwischengeschichte. Da komme ich jetzt drauf, weil ich das auch in dem Black Hat Talk von 2008 hat Dan Kaminsky das nämlich auch angerissen. Und zwar gab es diesen Kerl, Eugene Kashpurev heißt der. Und der hat damals, das war noch vor Zeiten der ICAN, da wurde quasi, wurden die DNS Top-Level-Domains noch von einem Verein namens Internic vergeben. Da war, glaube ich, John Postel war auch dabei, der früher auch schon bei den IP-Adressen bei der Vergabe mit dabei war. Und das Internic hat eben die Top-Level-Domains vergeben. Und der Eugene hat Alternic gegründet, eine inoffizielle, kontrovers diskutierte eigene Internet Domain Name Registry, weil er wollte nicht, dass das alles so zentralisiert läuft und ein bisschen verteilter, und er hatte auch eigene Ideen für alternative Top-Level-Domains, die es damals noch nicht
gab. Ein Querdenker würde man irgendwie heute sagen, oder?
Vielleicht, ja. So .alt für Alternative oder .biz hat er tatsächlich damals schon, die gibt's jetzt ja auch, BIZ, die hat er damals schon mit drin, .corp, .eur für European Name Services, auch Dinge wie .sex oder .usa und auch .xxx hat er tatsächlich damals schon. Also das ist so Mitte der 90er Jahre, als er damit aktiv war. Und DNS war damals noch sehr rudimentär, und wir haben ja eben auch über die Glue Records geschrieben, also die Additional Records, die man mitliefern kann, also aus Bequemlichkeits-Convenience-Gründen. Hier, das ist übrigens die IP für die Domain, zu der du jetzt musst, um weiterzufragen. Und damals haben viele DNS-Resolver gar nicht geprüft, ob das Sinn ergibt. Also ob überhaupt die Glue Records, die mitkommen, irgendwie annähernd was damit zu tun haben, was sie gerade angefragt haben. Das heißt, wenn man damals irgendwie eine Anfrage für SecVault.fm gestellt hat, und dann kam irgendwie ein Glue Record zurück für deutschebank.de, dann haben die Resolver den einfach in den Cache übernommen, weil der einfach mit dran hing, obwohl der überhaupt nicht relevant ist und überhaupt nicht klar ist, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun haben soll, wurden aber alle in den Cache übernommen. Und so hat er seine eigenen Top-Level-Domains eingeführt, indem er quasi DNS-Server betrieben hat und als Glue Records einfach seine eigenen Domains mitgegeben hat. Und daraufhin wurde eben dieser Bailiwick-Check eingeführt, das Bailiwick-Checking, das heißt, alle DNS-Server, die jetzt Records kriegen, die Additional Records enthalten, da wird geprüft, ob diese Additional Records überhaupt also in diesem Teilzweig liegen für die Anfrage, die wir eigentlich gestellt haben, oder ob das völlig nebenläufige oder sogar auf höherem Level welche sind. Also wenn du jetzt SecVault.fm anfragst und man sagt dir einfach, die Root-Server für .com sind übrigens, dann wird jeder Resolver das einfach verwerfen. Das war aber damals noch nicht so, und er hat so tatsächlich dann seine Top-Level-Domains verbreitet, und sogar teilweise gab es ein Event, da hat er die Webseite von Internic quasi gespooft darüber, und du wurdest dann auf Alternic weitergeleitet, wenn du auf die Webpage von Internic wolltest. Und das wurde tatsächlich juristisch verfolgt, und da hat irgendwie, wurde sogar, ich glaube, 2 Jahre auf Bewährung und $100 Strafe oder so. Also die Balance ist da für mich nicht klar mit den $100. Aber es war eine sehr wilde Geschichte, die dazu geführt hat, dass wir dann irgendwann 1997 das Bailiwick-Checking in
Warum heißt das jetzt haben. Bailiwick?
Bailiwick ist, glaube ich, einfach der englische Begriff für Jurisdiktion Zuständigkeitsbereich, so in die Richtung. Ja, ich habe auch gedacht, da steckt irgendwie mehr hinter.
Ja. Okay.
Aber ist es offensichtlich gar nicht. Okay. Nach dem kurzen Exkurs gehen wir zurück zum
Dan Kaminski, ja.
Genau, also wir waren dabei, ich habe hier meinen Telekom-DSL-Anschluss und ich möchte den Telekom-Name-Server, der für die ganzen Telekom-Kunden die Namen zu IP-Adressen auflöst, dessen Cache möchte ich vergiften, damit alle Telekom-Kunden danach irgendwie auf meine Seite geleitet werden, wenn sie eigentlich auf eine andere Seite wollen, auf deine zum Beispiel. Und wir haben jetzt gesagt, wir können einfach diese Anfrage stellen und dann bombardieren wir den einfach mit Antworten, mit fortlaufenden Query-IDs und hoffen, dass wir treffen. Aber die wird jetzt halt zufällig generiert und dann ist das nicht mehr so trivial, weil dann kommt die richtige Antwort rein und die hat ein Time to Live von 5 Minuten oder auch von 1 Stunde, und so lange können wir dann nichts machen, und erst wenn es abgelaufen ist, haben wir quasi wieder einen Versuch, fangen aber von vorne an und müssen dann innerhalb diesen einen Versuches wieder irgendwie 64.000 IDs durchprobieren oder hoffen, dass eine unserer ersten trifft. Und dann kam Dan Kaminski, und ihm ist aufgefallen oder er hat herausgefunden, hey, wir können doch auch einfach Subdomains anfragen. Und zwar ganz schön viele.
Okay.
Also, dir ist noch nicht ganz klar,
wohin die Reise geht.
Wie es funktioniert. Okay. Die Idee ist quasi, anstatt jetzt, ich möchte die Webseite der Deutschen Bank spoofen, frage ich irgendwie sowas wie...
Wer fragt, der Angreifer oder der Client? Also der...
Der Angreifer. Ich frage sowas an wie www.11111111. Ich habe ja viel Spielraum. Wir haben ja irgendwie 253 Zeichen zur Verfügung. .deutschebank.de an. Und der Resolver meines Providers muss dann die Subdomain auflösen, weil er die ja noch nicht im Cache hat.
Ah.
Und dann können wir losfeuern und hoffen, dass die Query
ID passt. Ah, okay.
Und wenn das nicht geklappt hat, dann stellen wir die Anfrage für www.11111.2.deutschebank.de.
Damit muss er wieder anfragen und hätten wieder einen Versuch quasi, das zu fälschen.
Ah, genau.
Okay.
Das ist ein bisschen die Grundidee davon. Streng genommen wird ja der Name-Server der Deutschen Bank wird gecached. Ja, das heißt, er fragt nicht mehr bei DE nach der Subdomain, also nach der, ja doch, Subdomain von DE, Deutsche Bank. Die hat er ja gecached seit der ersten Anfrage für die Zeit. Aber er muss ja beim Name-Server der Deutschen Bank für dann das www.11111 anfragen. Und der Trick ist, wir versuchen das zu beantworten, geben dann aber einen neuen Name-Server für Deutsche Bank im, als Additional Record mit. Und das erfüllt das Bailiwick-Checking, weil es sich um die Deutsche Bank handelt. Also wir können so einen neuen Name-Server reindrücken für Deutsche Bank, indem wir die Subdomain von Deutsche Bank auflösen.
Und dann können wir als Angreifer alle Anfragen für deutschebank.de beantworten. Also auch.
Genau. Wir haben dann erfolgreich, also wir können mit Anfragen auf Subdomains, können wir den Nameserver der eigentlichen Domain mitliefern, weil das nicht gegen das Bailiwick-Checking verstößt, weil die Hauptdomain eben gleich ist. Also das zählt als im Zuständigkeitsbereich. Und das war so der Trick, den er herausgefunden hat oder die zwei Dinge, die er quasi kombiniert hat. Und das erhöht deine Chancen natürlich unglaublich. Du kannst dann halt für jede Subdomain, die du irgendwie bilden kannst, was ja dann irgendwie streng genommen 253 minus der eigentlichen Domain, aber du hast auf jeden Fall über 200 Stellen irgendwie, die du mit Buchstaben und Ziffern füllen kannst. Du hast so einige Kombinationen, die du anfragen kannst. Und dann feuerst du halt einfach los und hoffst, dass irgendwann mal die Query-ID passt. Und da gab es wohl einige Skripte oder beziehungsweise ein Skript, was er geschrieben hat, was teilweise irgendwie nach 10 Sekunden glücklich den Cache gepoisoned hat. Weil, ja, es ist ja quasi eine Frage der Zeit, bis du irgendwann mal triffst mit deiner Query-ID. Du bist halt schnell, hängt von vielen Faktoren ab. Irgendwie bist du näher am Name-Server als der tatsächliche Name-Server des Victims quasi. Und wie viel schaffst du, also wie viele Antworten kannst du senden, bevor die eigentliche reinkommt? Dann hast du vielleicht 5 oder 10. Aber du kannst das Spiel halt beliebig oft machen. So bei einem Mal ist die Chance halt gering. Aber dann spielst du halt einfach oft genug und irgendwann gewinnst du mal. Du musst ja dann nur einmal gewinnen und gibst eine richtig lange Time to Live mit. Und für diese Time to Live hast du dann erfolgreich den Cache vergiftet. Und
ja, damit ist das Internet
tatsächlich
kaputt.
Ja, ist so. Also tatsächlich ist das echt ein Problem, weil wir eigentlich nur diese Query-ID haben, diese eben 65.000 also dieses 16-Bit breite Feld, was irgendwie treffen muss. Also eins aus 65.000. Und du kannst halt sehr oft spielen und dann gewinnst du halt irgendwann mal. Und hier wurde sehr viel gelobt, wie gut Dan Kaminsky damit umgegangen ist. Also man muss sich überlegen, das war 2008, da, also ich glaube, so Full Disclosure oder so gab's da noch, haben Leute noch gemacht, aber Dan war natürlich sehr bewusst, was für ein Zündstoff das irgendwie in sich hat, dass es viel, also das, ja, das Internet kaputt machen kann, wie du gesagt hast. Und er hat wirklich mit allen großen DNS-Resolver-Software-Herstellern, Konsortien, Providern, Anbietern, allen großen DNS-Servern, mit allen quasi vorher gesprochen, um das irgendwie zu mitigieren. Aber tja, wie mitigieren wir das, ist die Frage.
Also ich muss ganz kurz, ich finde das schon überhaupt spannend. Ich meine, dass man da auch so einfach anklopfen kann, ne? Also dass Dan Kaminsky dann gesagt hat, hallo, ich hätte da mal eine Frage, kann ich mal jemanden sprechen, der sich mit der Sache auskennt? Ich habe da ein kleines Problem zu melden und dann auch noch irgendwie durchkommen. Ne? Aber er war anscheinend erfolgreich.
Also ich, ja, er war erfolgreich. Ich glaube, das spielt auch mit rein, dass er auch schon damals nicht irgendwer war. Also er war, glaube ich, gut vernetzt in der Szene, sehr bekannt, hat viel auf Konferenzen gesprochen. Und ich glaube auch die Position, der war bei irgendeiner großen Security, IO Active oder so.
Ja, ich erinnere mich.
Da war er irgendwie Director of Penetration Testing oder so. Und so viele gab es da damals auch nicht von. Und also ich glaube, es hat auch so ein bisschen geholfen, dass man irgendwie ihn kannte, wusste, wer er war. Und er auch einfach ein gutes Netzwerk hatte in, er war halt schon früh dabei, auch was Sicherheit und das Internet angeht. Aber ja, gut gelöst. Aber ja, wie,
was machen wir jetzt?
Haben sie das jetzt erstmal mitigiert, genau. Und die Lösung mag dir billig vorkommen. Man hat sich gedacht, okay, wir haben einfach nur diese 65.000 Optionen, weil wir die Query-ID haben, die ist halt einfach 2 Byte lang. Wir können jetzt nicht mal eben das ganze Protokoll irgendwie über den Haufen, das geht halt im Internet nicht, ne? Wir haben halt auch immer noch IPv4. Und ja, der schnellste Fix, mit dem sie um die Ecke kommen konnten, war, den Source-Port zu randomisieren. Also das heißt, du musst nicht nur die Query-ID richtig treffen innerhalb deines UDP-Pakets im DNS-Header, sondern du musst das auch an den richtigen Port schicken. Und zwar an den, von dem der Resolver die Anfrage an den Nameserver geschickt hat. Ja. Klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, aber das waren irgendwie nochmal so, wir haben die 2 hoch 16, ne, für die Query-ID und da kamen dann nochmal so 2 hoch 11 Möglichkeiten für den Source-Port dazu. Du kannst halt nicht alle nehmen, viel reserviert und so, ne. Und dann hast du so 2 hoch 27 Möglichkeiten. Aber das heißt, so du, die Schwierigkeit für den Angriff wird schon mal von 1 zu 65.000 auf 1 zu 134 Millionen gehoben. Mhm. Das hat den schon mal praktisch viel, viel schwerer ausnutzbar gemacht.
Die ganze Situation erinnert mich sehr, sehr stark an TCP und zwar an TCP Sequence Number Injection. Also da war ja das gleiche Problem. Wir haben bei diesem TCP, wenn man in dieses ein Netzwerkbuch rausnimmt und wir hatten ja vorhin auch gerade diesen Drei-Wege-Handshake, dann gibt es auch so Sequenznummern und Acknowledgement-Nummern und diese Sequenznummern waren in der Tat teilweise einfach durchnummeriert. Also das heißt, die fingen bei 1 an und dann war 2, 3, 4.
Die heißen ja auch schon so, ne?
Genau.
Sequenz, ne? Nochmal sequenziell.
So, und das und da war dann auch das Problem, naja, wie du schon gesagt hast, ich muss ja einige Sachen wissen und dazu gehört diese Sequenznummer. Und wenn ich die aber weiß, dann kann ich in eine bestehende Verbindung quasi auch ein Paket injecten. So, und das war, wenn das mit 1 anfängt, naja, dann ist die Chance auch nicht so schlecht, dass ich weiß, naja, ich weiß wie ja, wie es weitergeht. Und dann kann ich das auch injecten. Und da hat man dann auch angefangen zu sagen, ach ja, okay, vielleicht eine blöde Idee von 1 anzufangen, fangen wir mit einer zufälligen Zahl an. Also auch mehr Zufall zu integrieren, um es einfach Angreifern schwerer zu machen.
Ja, genau. Das sind halt so schnelle, pragmatische Dinge, ne? Wir kommen ja auch später nochmal drauf in die Richtung, wie wir es eigentlich gerne hätten, Stichwort DNS-Sec. Aber das ist halt gigantisch komplex und um DNS herumgebaut und besprechen wir gleich noch. Aber eine Sache möchte ich noch hervorheben. Also Dan Kaminsky kam mit diesem Angriff um die Ecke und alle großen Resolver waren irgendwie anfällig dagegen und er hat dann irgendwie koordiniert disclosed und die haben dann alle irgendwie Source Port Randomization eingeführt, bevor er das dann halt präsentiert hat. Aber ein Nameserver war nicht anfällig dafür, weil er schon gute Randomisierung der Query-ID hatte. Auch das war ja schon vorher problematisch, wo irgendwie manche dieselbe oder fortlaufend genommen haben. Die konntest du halt direkt cache-poisen quasi. Aber nein, der hatte sogar schon UDP Source Port Randomization drin, bevor Dan Kaminsky mit seinem großen Angriff um die Ecke kam. Und das war DJB-DNS.
Ah, nice.
So, kann man sagen, was man will, aber der Kerl macht sich einfach Gedanken irgendwie. Wenn der was baut, denkt der schon viel mit irgendwie. Und
den hat halt keiner eingesetzt.
Ja, die ne? ganze.
Weil keiner.
Die ganze.
Keiner hat das zum Laufen gekriegt, aber.
Ja. Aber so, die ganze Welt hat gebrannt und DJB hat sich zurückgelehnt. Ach, was seid ihr denn alle so hektisch? Ja, wir frickeln hier Source Port Randomization rein. Ach, Leute, guckt doch mal hier, wie das geht. Ja. Ja, der hat das einfach schon am Laufen gehabt. Ja. Das ist cool.
Ja, und der gleiche, der es richtig gemacht hat, kam jetzt mit DNS-Sec dann daher, ne?
Ehrlich?
Das war ja, ich dachte schon.
Ach, krass.
Ich finde auch geil, dass er DJB heißt.
Daniel ja. Bernstein. Müssen wir schon mal sagen.
Also ich kann mich jetzt sicher. Auch irren. Steht jetzt hier nicht drin.
Muss doch dann irgendwo ein RFC sein und da muss er doch mit dabei stehen. Also, nee, also in dem ersten RFC, den ich dazu finde, das ist der RFC 2535, Domain Name System Security Extensions. Der ist von 1999, da steht nur ein Herr Eastlake von IBM drauf.
Ja, ich glaube, dann kriege ich das gerade mit was anderem. Ah. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit was anderem.
Okay.
Ja, vergiss es.
Ja, also DNSSEC ist eine Lösung, aber bevor wir zu dieser Verteidigung gehen, bin ich noch über ein paar andere Angriffe gestolpert, die möglich sind. Du weißt ja, wie das so ist. Hatten wir hier auch schon oft dieses Thema, dann ist es so ein Katz-und-Maus-Spiel und dann findet irgendjemand doch noch wieder irgendwas und so, ne? Damals haben sie dann die Query-ID randomisiert und dachten, ja, jetzt sind wir hier erstmal sicher und so. 65.000, so viele Versuche hat ja keiner. Und dann kam dann der Dan und auch ein Dan, ja. Dan Kaminsky, Dan Bernstein. Ja, und dann kam der Dan Kaminsky und hat gesagt, so, wir machen es einfach hier über Subdomains und erfüllt sogar Bailiwick-Check. Und dann wurde der Source-Port eben auch randomisiert. Und dann kam nochmal ein interessantes Angriffskonzept 2012. Und zwar Cache Poisoning via IP Fragmentation. Und die Idee fand ich eigentlich auch ganz interessant, einfach mal ein darunterliegendes Protokoll zu missbrauchen, um DNS Cache zu poisonen. Und zwar IP Pakete. Die können halt groß sein, größer als die Route zwischen den zwei kommunizierenden Partys irgendwie erlaubt, weil irgendwas dazwischen steht, was so große Pakete nicht übertragen kann. Und dann gibt es einen Mechanismus, der heißt IP Fragmentation, also Fragmentierung. Das heißt, das Paket wird in mehrere kleine Pakete aufgesplittet und die kriegen dann so eine ID alle oben rein und werden dann so verschickt und dann wieder zusammengesetzt irgendwie. Und diese Kenngröße, an der man festmachen kann, ob oder wie groß ein Paket sein darf von A nach B, das ist die MTU, Maximum Transmission Unit. Die ist quasi für jede Route gesetzt. Also wenn ich dir jetzt ein Paket schicke, dann hängt es einfach davon ab, welchen Weg das nimmt und was dazwischen liegt. Und entweder ist es groß genug oder nicht. So, und 2012 haben sich Amir Herzberg oder Herzberg, ich weiß es nicht, und Haya Schulman.
Ich glaube, der erste sagt mir auch.
Wahrscheinlich. Die haben sich irgendwie mal so ein DNS-Anfragen angeguckt, die halt per UDP geschickt werden. Und dann ist denen aufgefallen, hey, warte mal, alle Informationen, die wir zum Spoofen brauchen, die befinden sich ja ganz am Anfang des Pakets irgendwie. So, das Paket geht los, ne? IP-Header, UDP-Header und dann der DNS-Header. Und sowohl der UDP-Port befindet sich oben im UDP-Header, als auch die Query-ID für DNS, die stimmen muss, die befindet sich halt im DNS-Header, der auch oben steht. Was ist denn, wenn wir dieses Paket einfach fragmentieren und dann lassen wir einfach das erste Paket von der Originalantwort durch, schicken selber einen zweiten Teil hinterher mit unseren Additional Records drin.
Sehr geil.
Und zack, ist der Cache gepoisoned, ja. Und witzig jetzt ist, um diesen Trick quasi, damit er funktioniert, musst du die IP-ID treffen, die halt bei der Fragmentierung kriegt jedes Paket im IP-Header eine ID rein und die ist 16-Bit. Das heißt, du hast quasi wieder deine 137 Millionen Möglichkeiten wieder auf die 65.000 runtergebrochen, weil du einfach nur diese IP-ID treffen musst. Also das war auch schon gut gesehen, ich jetzt ausgedacht, aber ich sehe vor mir, wie der eine gerade so einen Kaffee trinkt und so auf so ein DNS-Paket guckt und dann, das und das muss beides gespooft werden und dann sieht er ein langes DNS-Paket und denkt sich, warte mal, steht doch alles ganz oben, kann man da nicht was tun? Und also das sehr witzige Idee. Das einzige, die Vorbedingung, die du halt haben musst, du musst es irgendwie schaffen, als Off-Path-Attacker diese Fragmentierung hinzukriegen halt, ne? Dass halt irgendwie die MTU kleiner gesetzt wird, als so eine legitime DNS-Antwort hat, damit eben diese Fragmentierung stattfindet. Und dann kannst du den zweiten Teil des Paketes halt draufballern, in der Hoffnung, dass der erste kommt und du mit dem zweiten triffst.
Das würde gehen, und damit ICMP.
Ja, ich glaube, ja, ich habe es mir nicht detailliert angesehen. Das sah kompliziert aus im Paper, aber tatsächlich, ja doch, also ich habe mir notiert, das ist möglich, die MTU zu setzen zwischen zwei Servern mit einem gefälschten UDP-Packet.
Also ich bin mir jetzt auch, also es gab dieses Pass-MTU-Discovery, aber ich glaube, das ist bei neueren Netzen, also bei IPv6 haben wir das ja quasi fest integriert, beziehungsweise gibt es dort ja gar keine Fragmentierung mehr, weil das irgendwie eine blöde Idee war, dass jetzt der Router plötzlich das Paket auseinanderbauen muss und diese neue Checksumme berechnen und dann wieder auf den Weg schicken muss. Deswegen gucken wir einfach vorher, was geht überhaupt da durch. Und da dachte ich, dass wir da, genau, da gab es diese ICMP-Pakete, dass irgendwann dann ein ICMP-V6 Packet too big zurückkommt. Aber ich weiß nicht, wie das bei ICMP, da war das. Ja, egal. Okay, whatever.
Also es gibt mehrere Wege, habe ich gesehen, die ich mir nicht detailliert angesehen habe. Also in dem ursprünglichen Paper von 2012, in dem dieser Angriff erläutert wurde, da haben sie es halt unter gewissen Umständen geschafft, mit einem gespooften UDP-Packet die MTU zwischen zwei anderen Servern zu beeinflussen, also so zu manipulieren, dass eben die Fragmentation stattgefunden hat. Es kamen dann aber noch einige Follow-up-Paper raus, die auf andere Art und Weise diese Fragmentierung erreicht haben.
Aber
ja, die haben die haben dieses Fass aufgestoßen, indem die gesagt haben, hey, guck mal, alles, was wir brauchen, steht oben im Paket. Lass mal irgendwie eine Fragmentierung erreichen. Und die Follow-up-Papers haben dann einfach andere Wege aufgezeigt, auch eben diese IP-Fragmentierung zwischen zwei Servern zu erreichen. Wohlgemerkt, bei dem man nicht Machine in the Middle ist, ne? Das ist bei allen diesen Angriffen gültig. Hatten wir eben drüber gesprochen. Also man muss nicht beteiligt an der Kommunikation sein, im Sinne von, der Traffic kommt bei mir vorbei und ich kann den manipulieren, dann kann man eh machen, was man will bei DNS, sondern wir reden von Off-Path-Attackern, also du stehst einfach daneben quasi und manipulierst und schießt und kannst so den DNS-Cache vergiften.
Aber wir haben doch mittlerweile das Don't-Fragment-Bit, was man setzen kann, womit man sagen kann, das jetzt bitte nicht fragmentieren.
Genau. Das ist tatsächlich auch, das wird mehr und mehr gesetzt. Und du greifst mir ein bisschen vor, warte mal. Ich hatte mir da auch irgendwo eine Notiz zugemacht. Habe ich dir, glaube ich, auch heute den Link geschickt. Wir haben bald, ich glaube jetzt im August, irgend so ein DNS-Day. Wo habe ich es denn stehen?
Ein Feiertag für DNS?
Also in der Art, nee.
Heilige DNS-Tag?
Kein Feiertag. Oh, verdammt. Warte mal. Ich finde es gerade nicht. Kommt mir wahrscheinlich noch. Kommt mir wahrscheinlich gleich noch im Laufe der Sendung. Irgendwie komme ich an der Notiz vorbei. Ah, da haben wir es. DNS Flag Day. Genau. Und der DNS Flag Day. Nee, das war der vom letzten Jahr, 2020. Der hatte als eins der Hauptthemen, wie man IP-Fragmentierung aus DNS quasi rauskriegt. Also Awareness zu schaffen und Mitigations dagegen zu setzen. Aber bevor wir weitergehen zu DNSSEC, habe ich noch einen Angriff. Und zwar, der heißt ZDNS. Der ist gar nicht so alt. Der war, glaube ich, so Ende letzten Jahres, okay. 2020 rum. Und das ist auch interessant, weil, also der Angriff basiert darauf, den UDP Source Port herauszukriegen. Wenn du den kennst, brichst du es ja wieder runter auf die 65.000, weil du dann nur noch die Query-ID raten musst und kannst dann wieder den Dan Kaminsky-Angriff fahren quasi, wenn du weißt, von welchem Port da gesprochen wird. Und das war von der letzten ACM CCS 2020.
Wurde ja,
das
vorgestellt. Ja.
Ja, ZDNS. Und zwar ist sehr interessant, wie es dazu kam. Und zwar wurde in den Linux-Kernel mal irgendwann ICMP Rate Limiting eingeführt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar auch als Defense gegen Reflection Attacks. Und dieses Rate Limiting wurde auf eine nicht perfekte Art und Weise eingeführt. Nämlich mit so einer Art Default-Wert von ICMP-Requests, die pro Sekunde beantwortet werden. 50, sage ich jetzt mal. Danach wurden die nicht mehr beantwortet oder nicht mehr für diese Source-Adresse. So, und jetzt wollen wir herausfinden, was der Source-Port ist, über den der Resolver von der Telekom mit dem Name-Server, den ich spoofen will, redet, ja. Und dann gibt es noch diesen schönen Mechanismus, von ICMP Port Unreachable, wenn der Port nicht offen ist oder nicht für mich offen ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Server auf einem UDP-Port anspreche und der Port ist in der Theorie offen, also der ist jetzt nicht durch eine Firewall geblockt, sondern der kann schon verwendet werden, aber er ist beispielsweise gerade belegt, weil er gebindet ist, weil eine Anfrage rausging an den Name-Server zum Beispiel, dann kriegen andere Adressen, die dann anfragen, eine ICMP-Nachricht zurück, die sagt Port Unreachable. Und bei SetDNS sind sie auf die Idee gekommen, UDP-Pakete zu spoofen und haben als Absender den Name-Server eingetragen. Und fangen wir anders an, das ist vielleicht leichter. Der Telekom-Name-Server, der hat jetzt eine Anfrage an den SecVault, Telekom Resolver hat jetzt eine Anfrage an den SecVault Name Server gestellt, ja? Und ich möchte aber SecVault spoofen, also ich möchte wissen, von welchem Source Port ging diese Anfrage raus. Wenn ich jetzt einfach UDP-Pakete dahin schicke und sogar an den richtigen, also von meiner Absenderadresse, und ich würde sogar den richtigen Port erwischen, der quasi offen ist und wo er auf eine Antwort wartet, aber nicht auf eine Antwort von mir, sondern auf eine Antwort mit der IP-Adresse vom SecVault-Name-Server, dann würde ich einen ICMP-Port-Unreachable zurückkriegen. Und der Trick bei SetDNS, den die sich ausgedacht haben, ist einfach, die schicken, also ich habe jetzt gesagt, dieses Rate-Limit sind 50, dann schicken die quasi 50 UDP-Pakete mit an 50 verschiedene Ports an den Telekom Resolver.
Okay.
Mit der gespooften Adresse vom SecVault FM Name Server. Ja? So. Angenommen, einer dieser Ports ist korrekt, ja, also ist offen für den SecVault Name Server, weil er ja auf die Response wartet, dann wird der Server für die 49 anderen Ports einen ICMP Port Unreachable schicken an den SecVault Name Server, aber für den einen nicht. Und das ICMP Rate Limit bei Linux ist 50, ja? Ich schicke das an diese 50 Ports, der Richtige ist dabei, 49 ICMP Unreachable gehen dahin und dann schicke ich die 51. mit meiner eigenen Adresse an einen Port. Und wenn ich dann ein ICMP Port Unreachable zurückkriege, dann weiß ich, dass meine vorherigen 50 Pakete nicht das Rate-Limit von 50 erreicht haben, also der richtige Port dabei gewesen sein muss.
Ich verstehe. Das ist ja tricky.
Auch schon wieder das ganz raffiniert. Genau. Ja. Und das ist halt auch so diese, verstößt so ein bisschen gegen so eine Information-Security-Regel, dass du halt keine Informationen über den internen Status nach außen leaken sollst. Irgendwie ist aber mit dem Trick wieder möglich, weil halt auch wieder Grundproblem ist wieder, UDP ist halt spoofable und sowas. Also der SecVault Name Server wird sich dann wundern, warum der da so wahllos 49 Port Unreachable oder 50 zurückkriegt. Aber der Angreifer kann so halt prüfen, ob bei diesen 50 Ports der Richtige dabei war oder nicht. Und dann kann er halt weitermachen und eine Binärsuche fahren und dann kriegt er den Port halt raus irgendwie, ne? Und das waren halt immer 50 pro Sekunde, die da gesetzt waren. Ich glaube 50, ich bin nicht mehr sicher, aber es war irgendwie eine fixe Zahl. Und das wurde erst ermöglicht, dadurch, dass dieses ICMP-Rate-Limit eingeführt wurde.
Für Verteidigung, was von dem anderen der Angriff wieder ist.
Ja. Genau. Als Verteidigung für Angriff ICMP-Reflection-Attacks, dass du halt irgendwie spoofen konntest und dann Server missbrauchen konntest, irgendwo viel Traffic hinzuschicken. Das ist schon ganz witzig. Und die Verteidigung ist einfach, ab Linux-Kernel 5.10 wurden halt Unpredictable Rate-Limits eingeführt. Also da ist jetzt nicht mehr klar, wie viele, und du kannst das halt nicht mehr als Informationsquelle nutzen, ob der richtige Port dabei war. Aber tatsächlich auch schon wieder witziger Angriff.
Also egal was, wenn etwas statisch dabei ist, ist schon schlecht, ne? Das ist sehr verrückt. Das ist echt ein cooler Angriff. Ja.
Hat mir auch gut gefallen. Der mit der Fragmentierung aber auch schon, ehrlich gesagt. Und der von Dan Kaminski auch. Also das sind echt irgendwie, das sind echt ganz ausgebuchte Angriffe irgendwie.
Und das Witzige ist, DNS gibt's ja schon echt lange. Das heißt, das sind Angriffe, über die so viele Leute nicht nach, oder dass sie das übersehen haben. Ja, das ist schon echt, echt witzig.
Genau, oder ja, wie halt im letzten Fall einfach durch ganz andere Mitigations irgendwie wurde das überhaupt erst eingeführt, dass das an anderer Stelle ausnutzbar ist irgendwie. Ach ja, ICMP, ja, das kann man doch auch missbrauchen, dann das ICMP Rate Limit, um DNS Sourceport, UDP Sourceport rauszukriegen. Und zack, sind wir wieder auf unsere 65.000 runter und ja. Ja. So sieht das aus.
Ja, ist ganz schön kaputt.
Ganz schön.
Also am besten merkt euch einfach die IP-Adressen. Das wäre das Sicherste. Schreibt euch die einfach auf. Habt da so ein kleines Buch dabei. Tragt die ein. Guckt nach, wenn ihr welche braucht.
Genau.
Ich meine, was braucht man heutzutage? Facebook.com.
Ja.
Mehr braucht man eigentlich nicht. Google.
Amazon.
Ja, drei Stück. Die kann man sich auch merken.
Die kann man. Ja, V4, ja. V6 ist schwer, aber dann nehmt halt V4. Ne? Ist auch älter, abgehangener.
Das funktioniert besser.
Ja, ist ja gut eingelaufene Standard. Jo.
So, und wie machen wir das jetzt sicher, Daniel? Dan?
DNSSEC.
Ja, das ist ja super.
DNSSEC ist eine gute Sache, aber doch auch schon wieder ein bisschen komplexer. Also die Grundidee von DNSSEC, also Domain Name System Security
Extension. Das SEC steht für Security, habe ich mir gedacht, ne?
Hast du dir gedacht, ja. Also mit C, ne? Nicht mit G wie bei SecFault zum Beispiel, sondern mit C für Security.
Okay, das SecFault, da steht das SEC nicht für Security. Okay, das wusste ich nicht.
Security Fault, doch. Ja, okay. Ja, richtig. Sorry, haben wir uns nur verschrieben. Die Domain SEC
war weg.
Vergeben. Da haben wir gedacht, schreib mal mit G. Klingt genauso, wenn man es ausspricht. DNSSEC, ja. Also die Grundidee ist einfach, dass diese verdammten Resource Records signiert werden, kryptografisch signiert. Ja, das heißt, die werden irgendwo mit so einem Schlüssel unterschrieben und dann kann man die einfach nicht mehr verändern und nicht jeder kann einfach irgendwie das beliebig unterschreiben und dann kann man auch spoofen und dann kann man auch als Machine in the Middle irgendwie Einträge verändern, aber dem Resolver würde halt auffallen, hey, Moment, hier stimmt doch was nicht. Also ein paar Rahmendaten, erstmals vorgestellt im RFC 3833 im August 2004. Und wie quasi gesagt, die DNS-Antworten sollen authenticated werden. Also es geht hier gar nicht um Verschlüsselung, aber wir müssen nachvollziehen können, wo die herkommen. Also es gibt eine digitale Signatur. Und die ist eben nachprüfbar, dass die vom Zone-Owner generiert worden ist. Also dass der autoritative DNS-Server wirklich diesen Record erstellt hat, ist dann für alle nachvollziehbar und damit können wir den Informationen darin trauen und Spoofing hat keinen Platz mehr in diesem System. Jetzt wollen wir sicherlich noch so ein bisschen besprechen, wie das funktioniert, ne?
Ja, oder warum es keiner einsetzt, ne? Oder wenige.
Ja, tatsächlich eine gute Frage. Also, wie es funktioniert, könnte ich ein bisschen beschreiben. Warum es keiner einsetzt? Ich habe keine Ahnung.
Ja, also.
Ich finde es gut.
Ja?
Ja.
Ja, gut. Also witzigerweise, ich zeige nachher.
Es gibt Drawbacks,
ja, stimmt. Ich zeige ja nachher noch. Also Drawbacks ist für ein weiteres cooles DNS-Feature, brauchen wir DNSSEC. Also DNSSEC muss kommen.
Und DNSSEC gut wird kommen.
Dann mache ich mir keine.
Wir können nicht ewig so weitermachen. Ne? Alle Nase lang kommt da irgendwie was.
Ja, beschreib's mal grob und okay, dann, ja.
Genau. Sprechen wir grob drüber, wie es geht. Und zwar haben wir RR-Sets. Also RR waren die Resource Records.
Genau.
Und wir haben dann ein RR-Set. Also das ist ein Bundle von diesen Resource Records. Und die werden signiert mit einem Zone Signing Key, ZSK abgekürzt, Zone Signing Key. Und diese Signatur, die wird dann in ein RR-SIG verpackt. Das ist ein Resource Record Signatur. Das ist also einfach
neuer,
das signierte RR-Set. Okay. Mhm. Genau, neues Element, was die Signatur zu dem Resource Record Set enthält. Und dieser, der Public-Teil von dem Zone-Signing-Key, mit dem das unterschrieben wurde, das wird mit dem Private-Key unterschrieben, das hatten wir ja schon in vielen Folgen irgendwie asymmetrisch Krypto. Der Public-Key ist im DNS-Key-Eintrag. Also wir haben jetzt noch den RR-SIG dazu und den DNS-Key. Dann gibt es noch den Key-Signing-Key. Also der Zone Signing Key ist der, mit dem wir die Resource Records quasi signieren. Aber damit wir den leichter wechseln können und ein bisschen kleiner machen können, damit das alles nicht so berechnungsmäßig nicht so komplex wird, gibt es dann noch den Key Signing Key, mit dem wird der Zone Signing Key unterzeichnet. Das ermöglicht dann einfach, dass der Zone-Signing-Key gewechselt werden kann. Und der wird dann auch vom Key-Signing-Key, der lange stabil bleibt und der stark ist, signiert. Und dann ist gut. Dann kann der Zone-Signing-Key halt durchrotiert werden. Aber es ist jetzt für die Funktionsweise nicht so super wichtig. Ist nur ein Mechanismus, der halt Teil davon ist. Deswegen erwähne ich den kurz. Das ist im Wesentlichen schon alles.
Okay, das heißt also.
Das heißt, du kannst dir den Key holen, du kannst dir die Signatur holen und du kannst dir dann die Resource Records holen und mit dem Schlüssel und der Signatur kannst du dann prüfen, ob der Resource Record von diesem Schlüssel aus also signiert wurde.
Aber jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen, woher bekomme ich den Public Key, wenn ich jetzt Segfault FM prüfen möchte, woher bekomme ich den Public Key? Weil wenn der ja mit in der Antwort drin ist, könnte ich den ja auch wieder fälschen, oder?
Genau, guter Einwand. Und deswegen hat das System einen weiteren Eintrag mitgebracht, und zwar den DS-Eintrag. Das ist der Delegation Signer-Eintrag. Aha. Und der wird in der Ebene darüber festgelegt. Okay. Das heißt, wenn wir mit SegFaultFM irgendwie DNS-Seg einführen würden, viel zu kompliziert, machen wir natürlich nicht, aber wenn wir würden, dann würden wir zu FM gehen und denen sagen, hey Leute, wir machen DNSSEC, das hier ist unser Key-Signing-Key, den würde man da nehmen, den langlebigeren, und hier bitte, das ist unser, signiert uns den mal, und die liefern den dann mit aus, wenn man bei FM nach SegFault FM fragen würde. Und genauso macht FM das und geht zum Root hoch und lässt sich von denen quasi. Und wenn man dann Root nach FM fragt, kriegt man den Schlüssel direkt mit. Wenn man bei FM nach SegFault FM fragt, kriegt man unseren Schlüssel mit. Und genauso könnten wir das weiter nach unten verteilen. Das heißt, das stellt halt schon sicher, dass derjenige, der die DNS-Einträge anlegen kann, also tatsächlich autoritativ ist für diesen Pfad, für diesen Bereich, für diesen Domain-Teil, dass der den Schlüssel festlegen kann und das signiert.
Okay, also auch und so eine Art Web of Trust, was wir nur halt, was wir neben die Hierarchie, die bei DNS sowieso schon da ist, ja, wir und verteilen damit dann quasi Keys, womit wir dann einzeln überprüfen können. Aber das löst jetzt immer nur das Problem, dass ich mir sicher bin, dass die Antwort, die mir der DNS-Server zuschickt, dass die wirklich auch von dem Name-Server kommt. Ja, also es wird jetzt DNS-Sync heißt nicht, dass die Übertragung verschlüsselt wird, oder?
Hm. Genau, nee.
Okay.
Das sind dieselben Resource Records, die sind dann nur signiert. Was noch ganz interessant ist, sind die Schlüssel oder das die Schlüsselpaare, die der DNS-Root quasi halten muss. Ne? Das ist ja dann quasi die Wurzel vom gesamten DNS-Sec-System. Wenn die kompromittiert wären, könntest du ja nach
unten hin tun,
was du willst. Ne? Dann kannst du irgendwie die Top-Level-Domains falsche Keys für die signieren und damit wäre dann Tür und Tor für alles offen. Also dann wäre das gesamte System kompromittiert. Und die haben tatsächlich, die rotieren auch ihre Schlüssel und die haben dafür so eine Zeremonie.
Okay.
Root Key Ceremony. Und das ist tatsächlich höchst offiziell und total verrückt. Es gibt Videos davon. Die werden immer komplett gefilmt. Das sind irgendwie Leute, die stark dazugehört. Die haben verschiedene Rollen. Es gibt den Ceremony Administrator. Es gibt einen Internal Witness.
Ist das geil.
Es gibt den Credentials Safe Controller. Also es gibt wirklich zwei Safes auch. Es gibt den Hardware Safe Controller. Es gibt drei Crypto Officers. Also es gibt wirklich, du brauchst sehr viele Personen, die sehr viele Rollen haben. Und das ist wirklich eine Zeremonie, die dauert dann irgendwie 2 Stunden oder so und die ist von vorne bis hinten durch organisiert, auditiert, alles wird gefilmt irgendwie, alles wird protokolliert, alles wird von allen unterschrieben und bestätigt und auf die Laptop-Screens und die Hardware-Security-Module sind Kameras gerichtet, komplett durchgängig und alles wird irgendwie in Tamper-Proof-Bags nachher wieder in den Safe gepackt irgendwie, Smartcards und lauter, also das ist wirklich Zeremonie nicht im Sinne von wir feiern hier was, sondern wirklich so hochbürokratisch, muss man fast schon sagen, irgendwie. Mit USB und auch nochmal auf DVD und in Bags, die du nicht durchstechen kannst mit Nadeln und das ist schon.
Und dann darfst du dich Sir nennen.
Schon sehr, sehr witzig aus.
Wenn du dann so in der Art. So stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor. Alle haben so Gewänder an und ja,
das ist schon, also nein, haben sie nicht. Aber viele tragen tatsächlich ein Hemd. Also bei dem, was ich gesehen habe, manche sogar eine Krawatte. Okay. Ja, teilweise sind die wirklich auch festlich gekleidet irgendwie.
Das ist ja sehr witzig.
Ja, die nehmen das doch schon ernst. Also ist doch für viele schon ein irgendwie ein Anlass. Aber es ist tatsächlich jetzt keine wirkliche Feier, sondern wirklich Arbeit, muss man sagen, ja. Und dann werden halt die Root-Signing-Keys signiert und die sind dann eben die Wurzel für das gesamte DNS-Sec-System. Es gibt noch einen schönen Zusatz. Und zwar hat DNS ein bisschen das Problem, oder auch DNSSEC hatte das Problem, dass es keine Möglichkeit gibt, zu sagen, dass es eine Domain nicht gibt.
Mhm, ja.
Da würde einfach nichts zurückkommen und nichts zu signieren geht halt nicht irgendwie, ne? Wenn es wirklich nichts ist, wenn der Resource Record für diese Anfrage einfach leer ist.
Und damit würde zumindest so ein Denial-of-Service-Angriff funktionieren, ne? Ich will auf deutschebank.de. Und mit Cash Poisoning könnte ich zumindest sagen, nee, gibt's nicht.
Genau. Und um das nicht möglich zu machen, hat man NSEC-Einträge eingeführt.
Okay.
Das Konzept ist eigentlich auch ganz cool. Alle existierenden Namen werden alphabetisch geordnet, ringförmig verkettet.
Blockchain.
So in der Art, ja. Ich habe eher an so einen Token-Ring irgendwie gedacht. Nee. Also genau, und die Idee ist quasi, du möchtest irgendwie Name 3.segfault.fm erfragen, den Eintrag, den DNS-Eintrag, den gibt's aber nicht, dann kriegst du ein, angenommen 3 und 4 gibt's nicht, aber Name 2 und Name 5 existieren. Und du fragst irgendwie 3 oder 4 an, dann kriegst du ein Name 2, NSEC, Name 5 zurück. Mhm. Also die werden alle ringförmig angeordnet und wenn du einen fragst, liegt der exakt zwischen zwei existierenden Namen und die beiden mit einem NSEC dazwischen kriegst du dann zurück und das ist signiert und dadurch weißt du halt, den Namen gibt es wirklich nicht. Also wir haben dann sowas wie ein Explicit Denial of Existence.
Okay. Mhm.
Also wir können explizit sagen, was es nicht gibt. Fand ich ganz cool. Der Nachteil ist natürlich, es ist plötzlich enorm leicht, DNS-Zoneinträge zu enumerieren. Also vorher musstest du quasi komplett durchlaufen, so gibt es webshop.segfault.fm, gibt es diese. Du musstest die Subdomains quasi einzeln enumerieren mit DNSSEC. Kriegst du jetzt den nächsten geliefert. Du kannst einfach irgendwo reinraten und dann kannst du einfach einmal die Kette durchlaufen und alle existierenden
verstehe, abfragen. Und das ist natürlich auch jetzt ein Angreifer, der einfach prüfen möchte, welche Domains existieren, damit ich mal gucke, genau. Wo läuft irgendwo ein kaputtes System. Der kann das nutzen, um direkt mal alle Domainnamen oder Subdomains rauszufinden. Ja.
Mhm. Genau, irgendwie DNSSEC-Walking oder Zone-Walking wird das dann genannt. Und das ist erst möglich mit DNSSEC, ja? Weil vorher hast du einfach keine Antwort, also eine leere Antwort bekommen, aber da leere Antworten zu spoofen wären dann, also einfach Signatur abschneiden, leer zurückschicken, musste man sich da was überlegen. Aber auch da gibt's jetzt schon was gegen. Du weißt ja, wie das läuft, ne? Man findet raus,
ist Kacke.
Ja, das geht nicht, dann bauen wir das, dann das ist doof, dann machen wir das. Und aus NSSEC wurde NSSEC 3. Und da sind die Namen jetzt einfach gehasht.
Naja, okay, ja.
Das heißt, du kannst nicht mehr ganz klar. Also das heißt, alles funktioniert im Wesentlichen wie vorher, nur dass dann statt irgendwie Name 2, NSEC Name 5, wenn du Name 3 anfragst, kriegst du dann einfach Hashwert NSEC, Hashwert zurück. Und du musst den Namen schon angefragt haben, quasi um den Hashwert zu kennen. Und die verwenden... Es gibt sogar ein Feld für den Algorithmus, für die Hash-Funktion. Ich habe gelesen, dass aber nur SHA-1 unterstützt wird. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Aber gut. Und es ist sogar ein Salt, was angegeben wird. Das heißt, er liefert dir auch mit, welches Salt er verwendet hat. Das heißt, du kannst verifizieren, wenn du Namen hast.
Also die IP-Adresse ist jetzt nur einer von ganz, ganz wenigen Resource Records, die da überhaupt mit.
Hast du recht, echt.
Das ist einer der ist so. Kleineren Elemente, die dort hinterlegt.
Du willst eigentlich so eine IP-Adresse anfragen, aber du kriegst erstmal so einen 8-Megabyte-Block an Data reingedrückt und musst erstmal kryptografische Operationen durchführen. Ja. Und dann kannst du dir sicher sein, das ist die IP, zu der wir dann jetzt connecten können.
Ist schon witzig.
Hast du recht. Ja, so viel zu DNSSEC. Aber
Obacht.
Bevor wir zu den Problemen gehen, möchte ich kurz noch hervorheben, dass DNSSEC schon cool ist, weil es uns sehr viel ermöglicht irgendwie. Wir haben nämlich dann kryptografisch signierte Einträge vom Zoneninhaber, die auch nach oben hin bis zum DNS-Root irgendwie so eine Chain of Trust haben. Und das ermöglicht das Bootstrapping von anderen Sicherheitsfeatures irgendwie, die über DNS mitgegeben werden könnten. Beispielsweise DANE, D-A-N-E. Das ist DNS-Based Authentication of Named Entities, also ein TLSA-Record. Das heißt, wir müssten gar nicht mehr irgendwie unser TLS-Zertifikat von irgendeinem dahergelaufenen Komodo, Sektigo, Let's Encrypt, Honest Ahmed irgendwie zertifiziert ausgestellt bekommen, dem irgendwie unsere Browser trauen, aber denen wir keinen Cent über den Weg trauen, sondern wir könnten den Public Key von unserem TLS-Zertifikat über DNS mit ausliefern und uns so quasi selbst authentifizieren. Ja, das wäre, ist so eine Möglichkeit. Oder du kannst so Dinge tun wie den SSH-Host-Key mit da reintackern. Mhm. Der ist ja signiert. Und der Host-Key könnte geprüft werden. Also das kann benutzt werden, einfach um andere Sicherheitssysteme auf anderen Schichten irgendwie mit zu authentifizieren. Mhm. Bei Systemen, die über die Domain auf unseren Service zugreifen.
Wir kommen ja, wir kommen gleich cool. auch nochmal zu einem Extension, was total super ist und was auch auf DNSSEC aufbaut. Also für das allererste brauchen wir DNSSEC eigentlich, damit der Rest eigentlich auch weiter funktioniert. Also ich glaube, da werden wir auch gar nicht so viel oder drumherum kommen, das auch mal irgendwann auszurollen oder richtig auszurollen.
Ja. Ja, lass es einfach mal machen.
Wollen wir mal jetzt, wolltest du noch auf Angriffe eingehen oder wollen wir mal über zwei neuere Protokolle kurz eingehen, über DNS over HTTPS und DNS over TLS?
Nee, lass mal, ach so, ich glaube, wir hatten ja noch kurz, warum DNSSEC noch nicht ausgerollt ist, oder?
Aber haben wir da eine Antwort? Also vielleicht wegen der Zeremonie, meinst du?
Ja, da musst du ja nicht jeder teilnehmen, ne? Also das, aber gab es nicht irgendwie Reflection
Intelligence? Ja, ja, auch? Genau, da komme ich aber dann. Wir haben das ja jetzt anders eingeteilt.
Sorry, ich habe die Struktur schon wieder völlig verloren hier.
Genau, kommen wir gleich hin.
Dann mach einfach mal weiter.
Ja, okay. Genau, also mittlerweile haben wir zwei, also alles, was Daniel gesagt hat, ist absolut korrekt für diese DNS-Cache-Poisoning-Attacks. Aber was immer noch das Problem ist, ist das Problem von Anfang an. Das heißt, die bekommen immer noch mit, auf welchen Webseiten ich surfe. Und das ist eigentlich eine ziemlich blöde Situation. Und jetzt hat man zwei Protokolle entwickelt. Das eine ist DNS over HTTPS und das andere ist DNS over TLS. Das heißt also, wir verschlüsseln jetzt eigentlich unsere DNS-Anfrage und damit können wir eigentlich sicherstellen, dass wir, dass jetzt keiner mehr, der kein Machine in the Middle, kein sonst wer überhaupt mehr mitbekommt, auf welchen Webseiten ich überhaupt surfe. Und der Vorteil ist jetzt über DNS, über HTTPS, es wird eben über Port 443 kommuniziert. Das heißt, es kann jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Ports gesperrt werden. Das heißt also, bei den meisten Firewalls ist mindestens Port 80 oder Port 443 freigeschaltet und somit kann man auch darüber spezielle DNS-Server, die das eben unterstützen, anfragen, kann darüber eine TLS-Verbindung, also HTTPS-Verbindung aufbauen und kann darüber die DNS-Server eigentlich fragen.
Genau. Du sagtest gerade, keiner kriegt mit, welche DNS-Records wir anfragen. Also keiner, der das beobachtet.
Genau.
Der Resolver weiß natürlich trotzdem immer noch, meine IP fragt jetzt SecVault-FM an, weil er das ja für mich auflöst und mir die Antwort schickt. Aber der Weg zu ihm ist quasi jetzt einfach TLS gesichert.
Genau.
Und mein Provider zum Beispiel kann nicht mehr reinsehen oder jemand, der irgendwie auf meinen Traffic schauen kann, ein Router unterwegs.
Genau. Dafür habe ich auch gleich, da gibt's gerade eben ein aktuelles Protokoll, was entwickelt wird, um genau das zu lösen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf was anderes eingehen, und zwar war es ist die Geschichte, also Firefox zum Beispiel, der Browser, da kann man jetzt schon DNS-Server eintragen, die dann über bei jeder Webseite, die man dort darüber aufruft, wird das nicht über den lokalen DNS-Server weitergeschickt, sondern über einen DNS-Server, der über HTTPS erreichbar ist. Das heißt also, wenn man bei Firefox in den Einstellungen geht und auch Netzwerkeinstellungen, kriegt man dort unten Enable DNS over HTTPS. Und da ist, und jetzt kommt ein Punkt, der sehr, sehr heiß diskutiert wurde, der auch das nächste Protokoll beeinflusst. Und zwar Cloudflare ist da jetzt eingegeben. Also da hat Cloudflare, ist so eine Firma,
vorausgewählt.
Genau, ist der Default quasi. Ja. Das heißt also, für einen freien Open-Source-Browser hat sich jetzt eine Firma dort gesagt, ja, ja, ihr könnt uns trauen, glaubt mir, ja, wir behandeln alles mit der nötigen Sensibilität. Also, und das ist sehr heiß diskutiert worden. Die haben natürlich gesagt, also als allererstes ist Cloudflare darauf ausgelegt, dass sie immer verfügbar ist im Internet. Also das ist ja eine deren Strategien, dass sie auch mit ihrem, dass sie in ganz viele Data Centers auch überall haben. Auch das ist natürlich ein Teil, dass die DNS-Anfragen sehr, sehr schnell auch beantwortet werden können. Aber nichtsdestotrotz ist es ein gewinnorientiertes Unternehmen und Leute sagen, naja, was hindert die denn daran, dass die jetzt eigentlich meine Daten vielleicht auch verkaufen? Ja, dass ich jetzt auf illegale Inhalte.zeigfold.fm surfe. Ja?
Ja, das stimmt. Ich habe es hier gerade mal nachvollzogen in meinem Firefox. Wenn man in die Preferences geht und dann in der Sparte Network Settings ist so ein Button Settings, wo man unter anderem auch einen Proxy konfigurieren kann. An der Stelle ist das. Und da ist dann ganz unten dieses Enable DNS over HTTPS. Und tatsächlich, Use Provider und dann haben wir ein Dropdown-Menü, wo Cloudflare in Klammern Default vorausgewählt ist. Dann bietet er mir noch Next DNS an und der dritte Eintrag ist dann Custom. Da kann man dann selber eine IP eintragen oder einen Host nehmen, denke ich. Wohl muss das eine IP sein? Wenn ich da jetzt einen Hostname eintrage, kann der sich ja nicht selbst über... Das macht er dann wahrscheinlich nochmal so. Ich weiß es.
Ich bin mir jetzt auch unsicher.
Ich probiere einfach mal, ob der einen Hostname nimmt. Ja, nimmt der auch.
Ja, also ich habe da auch einen Hostname eingetragen. Also ich habe einen Custom dort drin. Kann man ja sagen, ich bin eigentlich ein glücklicher Kunde von Mulvad. Das ist ein VPN-Provider. Der zahlt uns jetzt kein Geld. Ich finde den Provider eigentlich ganz cool. Und die haben auch ein DNS over HTTPS. Und da gibt's auch zwei Stück. Und einer, der auch gleich automatisch Adblocking betreibt, und den kann man dort eintragen und damit gehen die automatisch erstmal an den vertraue ich jetzt einfach ein bisschen mehr als Cloudflare, auch wenn es auch ein gewinnorientiertes Unternehmen ist, aber das ist ja, ich sag mal, das ist grundsätzlich, kann man da jetzt erstmal andere eintragen.
Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Ja, Jungs
sind auch irgendwie sehr, sehr technisch und so vom Mindset auch.
Ich glaube, wir haben sie bei WireGuard.
Die trifft man auf dem
Kongress. Genau, die haben wir bei WireGuard angesprochen, weil das waren eine der ersten, die auch WireGuard mit in ihrem VPN-Portfolio mit angeboten.
Genau, ist eigentlich ein VPN-Provider. Und schaut euch die mal an und klickt euch da einen Account. Wir posten hier einen Affiliate-Link.
Zackfall.fm gibt's
slash Mulvad.
Gibt's 10% Rabatt auf, ja, nein, haben wir nicht, gibt's nicht.
Nee, 10% so, mehr, die dann bei uns landen.
So war das, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall war das auf jeden Fall sehr umstritten, dass da jetzt plötzlich der Provider sich einträgt. Weil die Frage ist natürlich, ja, okay, bei Google wissen wir, die sind böse und bei Facebook wissen wir auch, klar. Aber Google oder Facebook könnten jetzt Cloudflare aufkaufen und dann haben wir die ganze Misere. Ja, also, und das ist natürlich schon ein valider Einwand. Und vielleicht gehen wir jetzt über zu einem Protokoll oder beziehungsweise zu einer Extension zu DNS over HTTPS. Und das nennt sich,
Ich wollte ganz kurz nochmal in diese Cloudflare-Diskussion einsteigen. Ich bin da bei dir. Ich sehe das auch sehr kritisch, dass da irgendwie so ein sehr großer, sehr kommerzieller Anbieter sich da jetzt irgendwie einfach als Default in unseren Firefox Open Source Browser rein sneakt oder kauft, whatever, ich weiß es nicht. Fairerweise muss man aber andererseits auch sagen, dass Cloudflare echt gut am Start ist, was DNS angeht. Ne? Also überhaupt auch technisch, die sind halt auch jetzt, die sind sehr groß, die sind weltweit sehr gut aufgestellt. Ihre Anycast Resolver, die betreiben 1111 als DNS Resolver, der ist sehr schnell.
Mit sehr einer gut. der schnellsten. Ja. Mhm.
Genau, und die sind auch sehr bekannt für ihre DDoS Protection. Also wenn du einen Service betreibst, kannst du quasi dein DNS über die machen, den Traffic einmal da durchschaufeln. Und die erkennen DDoS-Angriffe und blocken die für dich und also jetzt so als Bezahlservice, so machen die ihr Geld. Aber wie gesagt, die betreiben technisch auf sehr hohem Niveau ihre Resolver und die tun auch viel dafür, dass DNS sicherer wird. Die sind beispielsweise auch sehr aktiv momentan, ich sag mal so im DNS Backend, also was wir jetzt besprochen haben mit DNS über HTTPS oder TLS, ist ja quasi der Weg vom Client, von uns als Endbenutzer zum Resolver, dass das verschlüsselt ist. Aber Cloudflare macht sich momentan auch sehr stark dafür zum Beispiel, dass die Resolver zu Nameserver-Verbindungen, also um im Szenario von eben zu bleiben, der Telekom-Resolver irgendwie zum SecVault-Name-Server, auch da TLS-Verbindungen zu etablieren. Also die geben sich insgesamt schon tatsächlich sehr viel Mühe, irgendwie das Internet weiterzubringen und voranzubringen, so wie Google zum Beispiel auch. Irgendwie, die tun auch schon viel dafür, dass alles besser wird, das muss man auch sagen. Und die kennen sich tatsächlich auch richtig
Absolut, ja, ja.
gut aus mit DNS. Also ich habe jetzt auch im Rahmen der Vorbereitung viel gelesen. Die haben einen super umfangreichen Blog, wo die enorm viel technisch sehr fundiert und auch gut geschrieben beispielsweise auch diese Angriffe erklärt haben und Hintergrundinformationen liefern. Und die haben auch so Mitarbeiter, die zur DNS-Root-Key-Signing-Zeremonie gehen und die stecken da tief drin und die tun viel dafür. Und ja, ich wollte die nur nicht einfach so komplett negativ stehen lassen.
Bei welcher Firma arbeitest du nochmal?
Die machen auch viel für unser Internet und unsere DNS-Infrastruktur.
Für Cloudflare?
Ich arbeite nicht bei Cloudflare. Nee.
Ja, nee, du hast natürlich auch so ein bisschen recht, aber nichtsdestotrotz besteht ja die Gefahr, dass jetzt Facebook sagt, ach, das ist ja witzig, die kaufe ich. Und dann hätte die natürlich, also, dass die Daten vielleicht irgendwie in falsche Hände geraten, ist natürlich nicht so toll. Also toller ist es natürlich auch, dass ich dem vertrauen könnte und wenn die Daten irgendwie komplett verschlüsselt dort an, dass die gar nicht mehr mitkriegen, wer eigentlich anfragt, wäre eigentlich toller. Aber du hast natürlich voll recht, weil für das nächste Protokoll sind die nämlich maßgeblich auch mit daran beteiligt an dem Design des neuen Protokoll oder beziehungsweise der Extension für DNS over HTTP sind die mit beteiligt und genau das löst jetzt das Problem, dass der DNS-Server überhaupt jetzt mitbekommt, wer denn überhaupt diese Anfrage stellt. Ja, das war, weil das ist ja auch bei DNSSEC immer, erstens haben wir das noch nicht verschlüsselt. Ja, jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass mit DNS over HTTPS haben wir verschlüsselt und auch über DNS over TLS ist verschlüsselt, haben wir das TLS-Protokoll, alles gut. Ja, also das, jetzt kriegt auch keiner mehr mit. Aber das Problem besteht bei beiden, dass der DNS-Server trotzdem mitbekommt, wer stellt denn überhaupt die Anfrage. Ja, also unser Szenario, illegale Inhalte.secvault.fm weiß ich dann, aha, der Daniel und der Florian, die surfen auf dieser Webseite wieder. So, und dazu gibt es jetzt das Oblivious DNS over HTTPS und da ist Cloudflare maßgeblich beteiligt gewesen und die versuchen jetzt genau dieses Problem zu lösen, auch dass der DNS-Server überhaupt mitbekommt, wer denn überhaupt die Anfrage stellt. Ja, das ganze Konzept, ich erkläre es gleich, wie es funktioniert, ist vor 2 Jahren auf der PETS veröffentlicht worden, auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Das Ganze ist gerade in der Standardisierung. Das heißt, wir haben einen Draft in der 6. Version, was gerade standardisiert wird. Und es gibt mittlerweile auch schon 2 Clients in Rust und in Go, mit denen man auch schon ein bisschen rumspielen kann. Das heißt, das funktioniert auch schon. Genau. Wie funktioniert das Ganze, wenn wir jetzt nicht, wenn der DNS-Server jetzt nicht mitkriegen soll? Wer die Anfrage stellt, brauchen wir einen Proxy. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen zweiten Server in der Mitte, der die Anfrage bekommt und der dann die Anfrage in seinem Namen an den DNS-Server stellt. Dann bekomme ich die Anfrage zurück und der leitet das Ganze an mich weiter. Jetzt müssen wir, ja, also es ist jetzt, wir haben jetzt drei Elemente, das heißt der Client, der die Anfrage stellt, dann geht das an den Proxy und der Proxy leitet das an den, und also die richtige Terminologie in diesem Extension ist jetzt Client, Proxy und Target. Also der Target ist jetzt unser DNS-Server. Mhm. Ja, genau,
richtig. Cloudflare.
Genau. Ja, genau, ich glaube, die stellen auch aktuell den einzigen, den es da gibt, ja. Genau.
Einzige Target, was diese Proxy kann, obwohl, nee, der Proxy stellt doch reguläre Anfragen, oder? Nee,
genau, da kommt jetzt, das geht jedes, nicht. Also jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn ich jetzt eine Anfrage an den Proxy stelle, dann weiß der Proxy, ja klar, du willst wieder auf illegale Inhalte.secfault.fm surfen. Das heißt, wir müssen also, ja, aber TLS ist nicht TLS. Pass-through. Das ist nennt sich TLS Terminate. Das heißt, ich habe eine einzelne Verbindung vom Client zum Proxy. Dann hört die ganze Sache auf. Dann würde der Proxy das Klartext-Paket sehen und sagen, wieder hab dich erwischt. Ja. Und es gibt eine zweite HTTPS-Verbindung vom Proxy zum Target. So, das heißt, jetzt muss eine weitere Verschlüsselung mit innen drin sein, damit der Proxy nicht sieht, worauf ich surfe. Aber der Target kann es verschlüsseln. Und das geht über Hybrid Public Key Encryption. Hybrid Public Key Encryption heißt, und jetzt kommt, wie kommt denn der Public Key vom Target zu mir? Tada, DNSSEC. Das heißt, wir brauchen auch hierfür DNSSEC, damit ich den Public Key von dem Target bekomme. Dann verschlüssel ich meine Anfrage in der illegale Inhalte.secfault.fm mit diesem Public Key und schick sie dem Proxy weiter. Aber nicht nur das, sondern was ich dazu noch, weil irgendwie muss der Target mir ja antworten. So was, und das ist jetzt, kommt dieses Hybrid Public Key Encryption. In das verschlüsselte Paket stecke ich auch gleich einen symmetrischen Key mit rein. Und das ist für die Antwort. Weil ich habe ja kein, Public Key. Ja? Das heißt, ich generiere mir einen symmetrischen Schlüssel, stecke den mit in mein verschlüsseltes Paket drin und schicke das dem Proxy. Der Proxy, das ist alles schön verschlüsselt, hat aber dann auch nur ein verschlüsseltes Paket und weiß, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß bloß, das soll ich an den Target weiterleiten. Und der baut auch seine HTTPS-Verbindung wieder auf, schickt es dem Target und nur der Target kann jetzt reingucken und kann sagen, aha, kann das entschlüsseln, hat den symmetrischen Schlüssel, schickt mir die IP-Adresse mit, verschlüsselt die Nachricht mit dem symmetrischen Schlüssel und schickt sie wieder an den Proxy zurück. Und der Proxy leitet das wieder an den Client weiter und damit hat weder der Proxy, also der Proxy weiß, ich will mit dem Target sprechen, aber weiß nicht, was ich auflösen möchte. Und der Target weiß nicht, wer ich bin, aber weiß, was ich, an welcher Domain ich interessiert bin. Und das funktioniert aber nur unter der Voraussetzung, dass der Proxy und der Target nicht zusammenarbeiten. Wenn die nichts, also das ist die Prämisse, die überhaupt bei Oblivious DNS, also Oblivious DOH, also DNS over HTTPS, zugrunde liegt. Die dürfen nicht zusammenarbeiten, weil wenn die das tun, haben die beide Informationen wieder und dann ist das Problem wieder da. Genau. Ja. Und da gibt es noch ein paar andere, genau, also da ist das über das DNS HTTPS Resource Record, da bekommen wir den Public Key von DNSSEC. Genau, und vielleicht ganz kurz, Oblivious heißt quasi vergesslich, das heißt also, wir haben jetzt eigentlich den großen Vorteil, dass jetzt keiner mehr auf der, dass keiner mehr dazwischen irgendwie sehen kann, an was ich interessiert bin. Und das ist auch eben von Cloudflare maßgeblich mitdesignt worden. Also die stehen da auch auf jedem Paper mit drauf, die stehen auch gerade im RFC-Draft mit drauf. Genau, und jetzt kommt natürlich noch die Interesse, also, ja, Moment mal. jetzt machen wir da zweimal Krypto und wir haben nochmal einen zweiten Ding, jetzt müssen wir über Performance sprechen. Und das kostet natürlich einen gewissen zusätzlichen Overhead. Die haben das jetzt in ihrem Paper ein bisschen evaluiert, haben bei 10.000 Domains mit verschiedenen Public Keys getestet und kommen auf zusätzlichen eine Millisekunde plus die zusätzliche Roundtrip-Time. Das heißt also, die sagen, dass es eigentlich relativ schnell geht, also mit einer Millisekunde für die zusätzliche Encryption und der zusätzlichen Roundtrip-Time, die wir ja nicht wegdiskutieren können, die ist ja da, aber das wäre das, was es zusätzlich kostet. Und ich habe heute mir mal den Rust-Client mal installiert. Die Abhängigkeiten haben mich ein bisschen schockiert. Also wenn man den Client installiert, sind es irgendwie über 250 Abhängigkeiten, die erstmal nachinstalliert werden. Sah erstmal aus wie so ein Node.js-Projekt. Okay.
Leftpad.
Ja. Aber ich muss sagen, der Client, damit kann man auch schon nutzen. Ich finde, so jetzt rein aus dem Bauch heraus geht das ganz schön flott. Ja, aber wie gesagt, das ist gerade in der Standardisierung, aber ich finde es einen sehr interessanten Ansatz und Firefox ist da auch mit dabei und guckt sich das auch sehr genau an. Also ich glaube, das werden wir schon vielleicht mal irgendwann so in echt irgendwann mal integriert sehen.
Cool.
Ja.
Ja, wird genau. Langsam.
Dauert ja nur 30 Jahre und 50 Attacken später. Ja.
Ja, fairerweise muss man sagen, dieses verschlüsseltes DNS gab es ja auch bevor jetzt irgendwie schon flächendeckend DNS over HTTPS oder DNS over TLS kamen mit dem DNS-Skript-Projekt. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das ist nämlich, es gibt kein RFC oder sowas dafür. Das ist kein, es ist schon Standard, aber halt nicht irgendwie durch irgendein Institut oder ähnliches, sondern das haben einfach ein paar Leute gebaut und gesagt, so, hier haben wir jetzt DNS-Skript. Und zwar haben die vor fast 10 Jahren lief der erste DNS-Skript-fähige Server. Das war so im Dezember 2011. Ein Open-DNS-Server war das, der DNS-Skript unterstützt. Und Quad9 zum Beispiel hat ab 2018 auch eigene DNS-Skript-Server hingestellt.
Quad9?
Ich weiß nicht.
Ah, okay.
Quad9 ist auch ein DNS-Anbieter, ein recht großer.
Ah ja, okay.
Die betreiben 9999. Das ist ja irgendwie so die Masche, ne? Cloudflare kam mit den 4 Einsen als DNS-Server, Google hat die 4 Achten und Quad9 kam mit den 4 Neunen. Also den DNS-Skript gibt es seit 2011 oder es ging 2011 los und es nutzt witzigerweise auch Port 443, aber hat ein komplett eigenes Protokoll. Aber ja, aus Firewall und Block Gründen haben sie gedacht, wir nehmen mal einen Port, der eh schon offen ist. Und die haben einfach eine Liste von Public-Servern, die unterstützt werden, die echt groß ist. Also die kann man sehen auf dnsscript.info/public-servers. Packen wir in die Linkliste rein. Und die haben sich tatsächlich auch ein paar Gedanken gemacht irgendwie. Zum Beispiel auch direkt gegen DNS-Amplifications. Die Anfrage muss genauso groß sein wie die Response, also mindestens so groß sein tatsächlich. Wenn die Response gigantisch groß ist, dann wird die dir nicht geschickt. Dann kommt vorher schick nochmal eine Anfrage und pack mehr Padding rein. Was schon irgendwie Overhead ist, aber natürlich gut ist gegen diese
Application
Tags, die wir ja leider mit DNS auch gesehen haben. Ja. Und die haben tatsächlich auch Anonymized DNS-Skript. Allerdings seit 2019 erst. Also das ist was anderes als das Oblivious DNS over HTTPS, was du gerade erklärt hast, funktioniert ähnlich. das habe ich mir jetzt gerade mal kurz angesehen, die machen das nicht ganz so abgefahren mit diesem hybriden Scheme, sondern es gibt einfach Relays und du schickst quasi, die Anfrage ist auch mit dem Public Key vom eigentlichen Target, um mal in deiner Terminologie zu bleiben, die Oblivious verwendet. Also die Anfrage ist auch mit dem Public Key vom Target verschlüsselt und davor packst du einfach die IP-Adresse und Port des Targets. Und das schickst du einfach an dein DNS-Crypt-Relay und das sieht dann halt, ach, da soll das hingehen und verschickt einfach das, die Verschlüsselantwort weiter.
Das ist das Path-Through, was ich gerade, ne? Das, was du dachtest, dass es so aufgebaut ist, dass wir.
Ja, genau, aber die sehen dann trotzdem,
ja, das klar, Relay weil,
sieht
weil
trotzdem
das der,
nicht, was du weil anfragst.
Die TLS-Verbindung mit dem Target aufgebaut ist und nicht mit dem dazwischenliegenden. Ne?
Das ist nicht TLS, sondern
ah, okay, das ist
diese
noch mal was
DNS-Krypt-Verschlüsselung, okay, die verwenden. Genau, das ist nochmal was Eigenes und die enthält dann auch deinen Public Key. Also DNS-Krypt basiert auf Public Key-Krypto, also quasi auch Hybrid, wie es oft ist bei Public Key, dass du eigentlich was Symmetrisches, aber den symmetrischen Schlüssel asymmetrisch verschlüsselst dann quasi. Also das Prinzip ist ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar ein bisschen simpler. Und die haben das 2019 an den Start gebracht, im Oktober. Und was ich hier beeindruckend fand, weil DNS-Crypt schon seit 2011 irgendwie bekannt war und es auch schon einige Public-Server gibt, die Liste ist wirklich nicht schlecht, gab es innerhalb von 2 Wochen nach dem Deployment im Oktober bereits 40 Public-DNS-Relays, was ich schon ganz cool finde. Also wir haben hier System. So eine Art alternatives System. Bei Cloudflare könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie das alles so IETF-mäßig machen und irgendwie ein RFC kommen wird. Ja, und DNS-Crypt war schon immer mehr so der Engineering-Weg. So, wir bauen da einfach was, wir machen das public, wir haben viele Leute, die das cool finden und wollen und hosten und ja, was ich ganz witzig fand bei Crypt-DNS, DNS-Crypt, als dann DNS über HTTPS oder TLS kam, haben die das quasi einfach mit aufgenommen irgendwie. Also deren Implementierung unterstützen das jetzt einfach mit und in ihrer Liste von Public-Servern stehen jetzt auch super viele DNS over HTTPS oder DNS over TLS Public-Server mit drin. Denen ist eigentlich egal, was du da benutzt. Also Hauptsache, du nutzt Verschlüsseltes. Das muss nicht das Crypt-DNS Crypt-DNS sein, sondern du kannst auch quasi Crypt-DNS DNS over HTTPS nehmen. Und was ich ganz cool finde, die haben so einen kleinen Proxy, also einen DNS-Crypt-Proxy. Den kannst du dir als eigenen Resolver installieren. Und das habe ich gemacht. Der ersetzt quasi systemd-resolved.d bei mir. Also irgendwie je nach Distribution findest du das in deinen User-Repositories. Kannst dir einfach den DNS-Crypt-Proxy installieren. Systemd-resolved.d disablen und in deine etc-resolve.com packst du dir einfach den 127.0.0.1 rein. Und es hat eine eigene, super umfangreiche Konfiguration. Da kannst du zum Beispiel festlegen, ich möchte in jedem Fall DNS-Hack benutzen. Ich möchte nur DNS-Crypt-Server verwenden, die das No-Log-Attribut gesetzt haben, also eine Art Selbstverpflichtung, keine Logs zu führen. Die hilft dir im Zweifel nicht viel, aber je nachdem, wer den Server betreibt, magst du da mehr oder weniger Vertrauen reinhaben, was Mulvert ja zum Beispiel auch sagt über ihren VPN-Service. Oder du kannst sagen, ich möchte, das No-Filter-Attribut muss gesetzt sein. Also in dieser Public-Liste gibt es ein paar Attribute, die Server, die da gepflegt werden, setzen oder auch eben nicht. Ja, und ich muss sagen, das funktioniert ziemlich gut. Mhm. Also ich bin recht zufrieden damit. Alle meine Anfragen sind verschlüsselt. Der Vorteil ist hier natürlich, du hast jetzt vielleicht irgendwie deinen DNS-Server im Firefox gesetzt und das ist natürlich auch cool da.
Das stimmt.
Aber wenn natürlich. Du den über den DNS-Crypt-Proxy setzt, dann geht der halt systemweit, ne? Und ja, cooles Projekt. Cool, dass es sowas gibt irgendwie. Und im Moment fahre ich noch ganz gut.
Also ich weiß, dass ein Artikel hat mal Nick Sullivan, glaube ich, heißt der, von Cloudware angefragt, warum sie denn jetzt hier nicht TLS oder HTTPS Path-Through benutzt haben. Also warum mussten sie denn jetzt zwei HTTPS-Verbindungen aufbauen? Und der Grund war irgendwie, Skalierung. Also das kann ich jetzt, ich würde mal sagen, die kennen sich aus mit Skalierung, würde das denen glauben, dass die da gute Gründe dafür haben. Also das war, wollte ich jetzt gerade bloß mal anmerken, warum sie das nicht so ähnlich wie bei DNS-Crypt gemacht haben. Aber du hast natürlich recht. Das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt in der Kommandozeile oder mit einem anderen Protokoll mit DNS aufrufe, dann geht das natürlich erstmal nicht. Ne? Was im Firefox drin steht, steht im Firefox drin und nirgendwo anders drin. Ja.
Genau, ja.
Okay, wollen wir noch auf das kleine Letzte, auf das wir jetzt schon 5-mal verwiesen haben, aber immer gesagt haben, es kommt bald, nochmal drauf eingehen?
Ja, nee, lass das mal sein lassen. Ist auch nicht spät. Machen wir einfach nicht, oder?
Ich könnte es ganz kurz erklären.
Machen wir einfach nicht.
Ja.
Ich weiß, du hast auch schon so gefragt, aber ich dachte, wenn er fragt, dann steht mir ja eine Antwort meiner Wahl zu. Nee, machen wir natürlich noch. Wir haben es angeteasert und es steht auch noch auf dem Plan.
Genau, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es jetzt diese Amplification Attacks oder Reflection Attacks gibt. Und wir hatten eigentlich auch schon gesagt, das grundlegende Problem hierbei ist IP-Source Spoofing. Das heißt, ich kann einfach ein Paket, ich kann einfach das, was ich vorhin als Beispiel genannt, ich kann einfach auf mein Paket, was ich dir versende, kann ich als Absender einfach jemand anderes draufschreiben. Und wenn du jetzt dann eine Antwort schickst, dann schickst du die Antwort eben nicht an mich, sondern an jemand anderen. Und das ist bei TCP erstmal kein Problem. Da haben wir den Drei-Wege-Handshake, der schützt uns ein kleines bisschen, auch wenn es nicht direkt als Security-Feature gebaut wurde, aber es ist in dem Fall einfach jetzt ein Security-Feature. So, und das Problem dabei ist, dass es sehr, sehr viele Protokolle gibt, wie zum Beispiel NTP, DNS, die auf UDP aufbauen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine DNS-Anfrage stelle und ich frage jetzt nach segfault.fm an und trage aber nicht meine eigene Absender-IP-Adresse ein, sondern die meines Angriffsziels, wie zum Beispiel jetzt, google.com oder ähnliches, dann wird die Antwort eben dorthin geschickt. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders problematisch. Das Problem dabei existiert aber genau dann, wenn meine Anfrage sehr, sehr klein ist und DNS-Anfragen sind sehr klein. Ich will wissen, was ist der A-Record? Das ist ein sehr kleines Protokoll und unter Umständen ist die Antwort relativ groß. Und das heißt jetzt hier Amplification, daher kommt der Verstärkungsfaktor eigentlich mit rein. Und das ist das grundlegende Problem eigentlich hierbei. Und die nennt man mittlerweile Distributed Reflective Denial of Service Attacks, also DRDOS Attacks. Und die hat man 2013, sind die so ein bisschen aufgekommen, als man Spamhaus hat plötzlich einen damals noch als DDoS, also Distributed Denial of Service Attack, mit über 300 Gigabit pro Sekunde erkannt. Und das war damals ein absoluter Rekord. Also sowas gab's noch nicht. Und nur ein Jahr später wurde ein weiterer Rekord gebrochen. Dabei war Cloudflare auch wieder mit dabei. Also die haben einen neuen Angriff mit 400 Gigabit pro Sekunde messen können. Und für beide Angriffe sind diese Distributed Reflective Denial of Service Attacks zuständig. Das heißt, ein Angreifer muss jetzt eben nicht seine eigene Bandbreite nutzen, sondern kann die Bandbreite von anderen benutzen. Das heißt, ich stelle jetzt meine Bandbreite nutze ich, um möglichst viele Anfragen rauszusenden, gefälschte Anfragen, und die Antworten kommen alle von denen, die ich mir, die ich da angeschrieben habe. Und das hat, genau.
Auf dein ganz Target, dessen IP du eben spoofst, ne? Also du kannst die Leitung eines anderen kopieren.
Und mit einem großen Christian Hebel. Rosso hat da mittlerweile, hat dort einen, also hat dort eine Formel eingeführt, die Amplification Factor, also Bandwidth Amplification Factor. Also du setzt quasi rein, was der Angreifer für eine Bandbreite hat und was quasi die resultierende Faktor ist, der dann dabei rauskommt. Also ich sag jetzt mal, du hast jetzt, der Angreifer hat 1 Gigabit Bandbreite, und wenn ich jetzt einen Verstärkungsfaktor von 5 habe, oder beziehungsweise wenn das die Antworten 5-mal größer sind, würden sie dann 5 Gigabit pro Sekunde erzeugen. Na? Das wäre dann ein Amplification-Faktor von 5. Meine Anfrage ist 1 und ich bekomme quasi die 5-fach größere Menge an Anfragen zurück. Dadurch könnte ich, wenn ich jetzt eine 1-Gigabit-Leitung habe, wäre das Ergebnis 5 Gigabit pro Sekunde. Ja? Und die Vorteile sind eben dadurch da, der Angreifer kann seine eigene Identität schützen, na, durch IP-Spoofing. Also das heißt, mein Ziel bekommt überhaupt nicht mit, wer da zuständig ist. Ich kann das Ganze von einem einzelnen Rechner aus initiieren und die Angriffsform ist verteilt, also distributed. Und ich habe eben diesen Verstärkungsfaktor, der dazu führt, dass eben sehr, sehr viele Pakete auf der anderen Seite ankommen und deutlich größere Pakete. Und für beide, für den 300 und 400 Gigabit Angriff war damals NTP und DNS verantwortlich. Und DNS, weil UDP, wir benutzen, ist alles nicht signiert, ist alles, kann einfach, und da gibt es eben auch eine Anfrage, über die wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben, das ist diese Any-Anfrage. Und Any heißt, schick mir bitte alle möglichen Informationen zu dieser Domain zu. Das heißt, alle Resource Records, die da sind, alles in einem schönen Paket und schick mir das Ganze zu. Die Anfrage sehr klein, der Amplification, also der ist dann sehr groß. Das heißt, unter Umständen sind hier Amplification Fact, ist ein schon zu spät. Ein Amplification Factor von fast 100 möglich. Genau. Das heißt also, 1 Gigabit ist meine Leitung, 100 Gigabit pro Sekunde könnte der Angriff dann sein. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn mit DNSSEC? Naja, da sind ja jetzt noch mehr, da sind jetzt noch schöne Crypto-Keys mit dabei. Das heißt also, das Paket, was ich zurückbekomme, ist sogar deutlich größer als vor DNSSEC. Ja. Ja. Und damit kann ich eben, das ist jetzt ein Problem von DNS von DNS nicht unbedingt, sondern eher von dadurch, dass wir UDP benutzen und dass wir die Absenderadresse fälschen können. Aber damit kann ich eben jedes beliebige Ziel im Internet angreifen. Genau. Eine richtige Verteidigung gibt es dort nicht so wirklich. Es gibt also eins von diesen IETF, gibt es nicht nur Standards, sondern es gibt auch sowas wie Best Common Practice, BCPs. Und da gibt es diesen BCP 38, der Ingress-Filtering beschreibt. Also der Service-Provider, also das Problem überhaupt existiert, dass ich überhaupt ein Paket verschicken kann mit der Absenderadresse gespoofed. Das ist das Hauptproblem, weil der Internet-Service-Provider gibt mir eine IP-Adresse und schicke ich dem ein Paket mit einer gefälschten IP-Adresse und der könnte dann sagen, ja, Moment mal, das stimmt doch irgendwas nicht. Aber viele Provider leiten das eben weiter. Ja. Ja, da gibt es mittlerweile große Anstrengungen, dass dieses Ingress-Building zu betreiben. Ist aber dann teilweise doch aufgrund der Struktur vielleicht doch nicht ganz so einfach. Aber das ist, sage ich mal, das grundlegende Problem. Mittlerweile, da gibt es auch ein Projekt, was weltweit ein bisschen untersucht und da sind wir halt jetzt bei dieser kritischen Menge, 80% haben Ingress Filtering mit diesem BCP 38 implementiert, 20% noch nicht und die 20% dauern halt jetzt am längsten, dass die das auch noch umsetzen. Aber es gibt eben immer noch Service Provider, ja, die das erlauben. Ja, das war jetzt kurz und knapp die Amplification Attacks nochmal zusammengefasst.
Cool. Also das war so ein bisschen dann Kategorie
Angriffe, aber nicht, genau,
mit DNS. Also nicht auf DNS, wie wir das eben hatten, sondern oder durch DNS möglich quasi, ne?
Ganz
dadurch,
genau,
dass DNS so ist, wie es ist. Da hatte ich noch einen kleinen, den haben wir schon mal ganz kurz angerissen. Und zwar das DNS Rebinding. Ich überlege gerade, in welcher Folge das war. Irgendwas mit IoT-Geräten vielleicht, bin ich sicher. Nee, ich glaube später.
Wir gucken nach.
Ich weiß es nicht mehr. Hatten wir irgendwann kurz schon mal.
Aber gucken wir. Das klingt gut jetzt, gerade klingt das gut.
Ja, ja, hast schon recht, aber wahrscheinlich machen wir es doch nicht. Also ja, DNS Rebinding, ganz in Kürze. Und zwar die Idee ist, auf Ressourcen des lokalen Netzwerks zuzugreifen. Es gibt ja beispielsweise irgendwie irgendwelche Smart TVs oder irgendwelche IoT Devices, die man irgendwie so in seinem Heimnetzwerk rumfliegen hat, die unfassbar schlecht gesichert sind. Und der einzige Vorteil ist, dass die halt nicht draußen public im Internet hängen. Dann kam aber DNS Rebinding. Ich glaube, die Idee ist auch schon sehr alt. Ich weiß aber nicht wirklich von wann.
Wir gucken
nach. Aber ich erkläre nur mal kurz so die Grundidee. Ja. Die Grundidee ist die folgende. Man besucht irgendeine Homepage und die lädt Ressourcen nach. Dann würde der Browser verbieten, dass diese Homepage oder das JavaScript in der Homepage einfach so Requests an 192.168.0.1 macht oder so.
Da haben wir immer der
Same Origin Policy
gemacht. Security Folge,
die ist gesprochen, ne? Stimmt. Ja. Die ist allerdings Domain bezogen. Die Same Origin Policy. Und die Idee ist hier, dass der Angreifer bei der Anfrage nach der Domain auf seinen Webserver verweist, allerdings eine ganz, ganz kurze Time to Live setzt, so dass von der Webseite dann die Webseite geladen wird und irgendwie JavaScript-Code, der ausgeführt wird. Und der macht weitere Calls auf dieselbe Domain. Weil aber die Time to Live ganz kurz gesetzt wurde, eine Sekunde oder noch kürzer, oder der rechnet erst irgendwas und macht dann eine weitere Anfrage auf die Domain. Und beim zweiten Mal, wenn die Anfrage auf die Domain kommt, die ja nochmal komplett aufgelöst wird beim autoritativen Name-Server, weil die Time-to-Live so kurz war, dass sie schon ausgelaufen ist, dann gibt der einfach eine 192.168.0.50 oder so zurück. Und das kann dann durchgehen und es können Anfragen in das eigene Netz gemacht werden. Was natürlich nicht so schön ist, weil das wollen wir ja nicht. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, irgendwie dem entgegenzuwirken. Nicht wirklich auf DNS-Seite, da ist es halt einfach möglich. Du setzt eine kurze Time to Live und es kann dir als Name-Server ja niemand vorschreiben, was du da für eine IP reinschreibst. Ja, wir haben trotzdem mehrere Möglichkeiten, irgendwie drumherum zu gehen. Es kann beispielsweise jeder DNS-Server auf dem Weg könnte einfach sagen, ich filter private IP-Adressen raus. So private IP-Adressbereiche sind irgendwie klar definiert. RFC 1918 oder
wir
so.
Wir gucken nach.
Bin nicht sicher. Naja, auf jeden Fall ist ist klar, irgendwie keine 192er, keine 10er oder so, ne? Dann gibt's glaube ich noch einen Teilbereich von 172, der auch als privat deklariert ist. Ja, also das ist natürlich möglich. Und zum Thema Plasterroutern, die Fritzbox beispielsweise macht das so. Wenn du eine Fritzbox hier stehen hast und über die DNS betreibst und die sieht, da kommt jetzt gerade ein DNS-Record zurück, schau mal an, da steht ja hier eine private IP-Address-Range drin, dann streicht dir die einfach raus. Also da wärst du, bist du quasi sicher vor dieser Art von Angriffen. Die Webbrowser können aber natürlich auch was tun. Also die können auch so Dinge tun wie DNS-Pinning. Also dass die einfach sagen, die Time to Live ist zwar enorm kurz eingestellt, aber für die Zeit, für diesen einen Seitenabruf und deine Interaktion mit der Seite, die jetzt gerade stattfindet, bleibe ich einfach bei der IP, die ich erhalten habe, als ich die Seite eben aufgerufen habe. Oder Add-ons, zum Beispiel NoScript in Firefox ist ein recht bekanntes Plugin, was kontrolliert, welches JavaScript ausgeführt wird. Aber auch wenn das JavaScript ausgeführt wird, hat das so eine nochmal ein eigenes Extra-Feature. Das nennt sich ABE. Das ist der Application Boundaries Enforcer. Und der blockiert beispielsweise auch Requests in private IP-Adressbereiche. Oder Chrome. Ab 93 habe ich gelesen. Wird Chrome von sich aus einfach sagen, das ist hier eine private IP, das mache ich.
Habe ich keinen Bock drauf.
Also, genau. Also das Problem ist vermutlich bald vorerst, muss man ja sagen, ausgestorben. Vielleicht findet dann wieder jemand Tricks drumherum. Aber noch gibt's das und manchmal klappt das noch. Und ja, das ist auch möglich, weil DNS so gebaut ist, wie es gebaut ist, ne? Und hier muss man ja sagen, wenn man beispielsweise die Verteidigung der Fritzbox verwendet, dann wäre man ganz schön angeschmiert, wenn man beispielsweise DNS-Krypt verwendet oder DNS über HTTPS, weil die Fritzbox selber dann da gar nicht reingucken kann, ne? Weil du ja direkt mit Cloudflare redest, dein Firefox, und dein Browser die Antwort erst wieder aufmacht, kann die Fritzbox gar nicht sehen, dass da eine private IP-Adresse drin steht. Ja, so viel zum DNS-Rebinding. Und ich habe noch einen weiteren Punkt hier stehen. Der ist eigentlich so ein bisschen zwischen den beiden Oberkategorien einzusortieren. Also wir hatten ja ein bisschen klassifiziert Angriffe auf DNS und Angriffe durch DNS. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Das ist nämlich vor kurzem an mir vorbeigeflogen. Das war die Diplomarbeit, glaube ich. Abschlussarbeit, Bachelor oder Master muss es ja sein, wenn das jetzt vor kurzem erst war. Muss doch hier irgendwo stehen. Ja, weiß ich nicht mehr. Irgendeine FH-Abschlussarbeit von Timo Longin. Und zwar fand ich das ganz interessant. Er hat eine Idee aufgegriffen, die Dan Kaminski in seinem Talk 2008 auch schon mal erwähnt hat. Und zwar auch DNS-Cache-Poisoning. Aber die Auswirkungen sind hier ganz interessant. Und zwar auf die DNS-Resolver, die serverseitig von Web-Applikationen verwendet werden. Und zwar ist es ganz interessant, du kannst theoretisch User-Accounts übernehmen in Web-Applikationen über das Passwort-Vergessen-Feature, wenn du ein Cache-Poisoning des DNS-Resolvers, den die Web-Applikation verwendet, auf die Domain der E-Mail-Adresse des Users vornimmst. Weiß nicht, ob das jetzt ein zu langer Satz war. Also die Idee ist, du ist ja der Klassiker, du hast irgendwo einen Account registriert, du hast dein Passwort vergessen und du drückst dann irgendwie, ich habe mein Passwort vergessen, gibst deine E-Mail-Adresse ein und die schicken dir eine E-Mail mit so einem Link, mit so einem Token drin und das ermöglicht es dir, ein neues Passwort zu setzen. Und die müssen ja auch irgendwie, also die Web-Applikation muss ja auch irgendwie den E-Mail-Domain-Namen auflösen, verwendet also dafür einen DNS-Resolver. Und wenn du an diesem DNS-Resolver Cache-Poisoning vornehmen kannst, dann kannst du den ja dazu bringen, dir die E-Mail zu schicken.
Ja, verstehe, okay.
Für die Domain des Users. Weil die Web-Applikation dann denkt, die Adresse von deinem Mail-Server ist die IP-Adresse von der Domain, von der E-Mail-Adresse des Users und dann kriegst du den Link, um das Passwort zurückzusetzen. Und das war ganz interessant und er hat sich dann einfach mal so diese drei Mechanismen angeguckt. Also Kaminsky-Attack, also quasi das Kriterium war hier, ob der Source-Port randomisiert ist, hatten wir ja eben. Die IP-Fragmentation-Attack und ich glaube, er hatte noch ein drittes Feature. Nee, das waren eigentlich schon die beiden großen. Und er hat sich das für 146 bekannte Web-Applikationen angesehen, irgendwie aus den Alexa 1000. Und er hat tatsächlich von den 146, also er hat einfach einen DNS-Proxy aufgesetzt und viele Anfragen von der Web-Applikation machen lassen. Also er hat einfach einen Haufen User registriert und selber die Nameserver betrieben, um zu sehen, wie die Anfragen aussehen, die von der Web-App dann kommen, um dann zum Beispiel einfach zu schauen, wie der Source-Port aussieht. Und er hat tatsächlich von den 146 noch zwei Web-Applikationen gefunden, die einen nicht randomisierten oder nicht hinreichend randomisierten Source-Port haben. Das heißt, er hat dann irgendwie 100 User registriert und 100 Mal Passwort vergessen gedrückt und jedes Mal die quasi die Domain mit einer kurzen Time to Live auflösen lassen und dann kam es immer vom selben Port oder es kam aus einer sehr kleinen Range von Source Ports. Also das sind wirklich dann zwei Server, bei denen man vermutlich noch gut durchkommen würde, wenn man die Query ID richtig rät und im richtigen Moment und halt die Kaminsky Attack, wie wir die eben besprochen haben, durchführt, um User-Accounts zu übernehmen, was natürlich jetzt auch eine krasse Auswirkung ist irgendwie. Ja, und du als User nichts dagegen tun kannst irgendwie, ne? Wir könnten jetzt sagen, wir machen nur DNS-Sec oder wir nutzen DNS-Server, von denen wir wissen, dass die sicher sind. Du kannst aber nicht deinem Service-Provider, du kannst nicht Gmail vorschreiben, was die verwenden irgendwie, ne? Und da kann jemand einfach deine E-Mail-Domain spoofen. Ja, fand ich interessant, dass es da immer noch zwei gibt, die nicht hinreichend ihren Source-Port randomisieren. Und was die IP-Fragmentation angeht, waren es sogar 62 von 146 Web-Applications,
schlecht,
die noch anfällig für eine Art von, wir können hier IP-Fragmentation-Attacks fahren, anfällig waren. Ja, fand ich ganz interessant und ist jetzt irgendwie hier gelandet, weil es bei Twitter irgendwie vorbeikam. Der Artikel ist vom 21. Jetzt, also ist eine Woche alt. Packen wir in die Shownotes. Er arbeitet bei secconsult.com und hat dann da einen Blogartikel veröffentlicht mit den Ergebnissen seiner Abschlussarbeit. Nice. Also wie gesagt, die Idee hatte Dan Kaminsky schon geäußert in seinem Talk, wo er viele Probleme aufzeigt, die dadurch entstehen können, weil DNS eben so omnipräsent ist und alles irgendwie darauf beruht und basiert. Aber fand ich hier dann doch nochmal spannend, auch jetzt noch zu sehen, dass diese Probleme tatsächlich noch existieren und mit Fingerspitzengefühl so auslösbar wären. Jo.
Gut. Wir sind durch, ja?
Damit wären wir geschafft.
Ist doch wieder eine etwas längere Folge geworden. Wir sind jetzt schon fast an der 3 dran. Aber es muss sich ja auch rentieren. Die Ferienzeit steht an. Da steht man im Stau. Man muss auch ein bisschen was zum Hören haben.
Ja, und DNS gibt dann doch auch einfach viel
her. Ja, eigentlich schon, ja. Wir haben jetzt eigentlich bei vielen auch sowieso nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, ne?
Na. Ja, das stimmt.
Ja, ist ein spannendes Thema. DNS ist super wichtig. Das ist quasi so ein bisschen das Rückgrat des Internets und das muss schon echt sicher sein. Das, ansonsten funktioniert der Rest nicht, wie du gerade eben, ne? Also wenn DNS kaputt ist, ist halt auch das da drüberliegende kaputt. Ja.
Ja. Ja, so sieht's aus. Das ist einfach alt und es muss viel drumherum gebaut werden und wir sollten alle viel mehr DNSSEC benutzen. Ne?
So ist es. Okay, dann würde ich sagen, Hammers. Dann bedanken wir uns natürlich wieder fürs Zuhören. Also du oder sie, wie auch immer ihr da angesprochen wollt. Und freuen uns natürlich fürs Hören und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.